Essen im Podcast ist auch sowas.
Ey, die Leute lieben das, Daniel. Du musst ja gucken, dass du die knusprigen Stücke Panade wirklich am Mikro zerkaust. Ja. Aber ja, wenn sich die Leute fragen, was knuspert hier so?
Herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige Folge 42.
Ja, so steht, okay. Also wenn es knuspert, dann ist es der Daniel, der hier noch Reste von einem fabulösen, selbstgemachten Chicken Dinner reinnagt. Ich muss mir da jetzt auch mal ein Stück nehmen.
Ja, hallo Micha, hallo Daniel.
Ja.
Hallo Micha, hallo Conny. Wir können es ja immer so machen, der gerade spricht, hat Redepause. Quatsch.
Wer spricht, hat Redepause.
Der gerade knuspert, hat Redepause.
Ich habe bei Instagram eine Panademischung entdeckt, die mich ziemlich angegeilt hat. Und zwar haben sie damit geworben, dass der Colonel, heißt der Colonel?
Colonel
Sanders, ja.
Es hassen wird. Und ich musste natürlich gleich zuschlagen, nicht bezahlte Werbung, unbezahlte Werbung, Major Chicken heißt das. Großartig, wir haben dann eingekauft und ich war ein bisschen erschrocken, als dann der Daniel... Wir waren im Supermarkt unterwegs, getrennt. Ich habe schnell was geholt. Ja. Er hat dann an der Fleischtheke Hähnchen geholt und wir haben Polofino und Hähnchenbrust geholt. Und er dreht sich um und sagt, lange neun. Ich sag, was? Polofinos. Und da sagt der Typ an der Theke, ich kann doch noch hingehen, ich hol noch welche. Genau so war es. Brauchst du nicht mit dem Kopf schütteln.
Ja,
ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen viel. Es war dann auch ein bisschen viel, weil das Langmaulstängerchen, ja, gefühlt, als der Frittierkorb hochkam, seinen Mund quasi schon im Frittierkorb hatte.
Ja.
Er schmeckt ja direkt am besten, direkt aus der Fritteuse, wie bei Pommes.
Ja.
Also man muss sagen, ihr habt quasi Hähnchenfleisch gekauft, eine Gewürzmischung. Und die rührst du dann, glaube ich, mit Buttermilch oder wie war es an?
Nee, gar nicht. Du legst, also du kannst sie natürlich klassisch panieren, so ja. Mit Mehl, Ei etc. Und Brotkrumen, aber gut, die Brotkrumen fallen ja weg, weil das ist ja dann diese Panade. Aber so der Trick war dabei, der Lifehack, dass man das vorher in Buttermilch einlegt. A, damit es halt auch irgendwie schön smooth wird, das Fleisch. Und dadurch auch die Panade trotzdem hält. Und dann gibt es noch den zweiten Lifehack, du machst es dann nochmal. Also bedeutest Hähnchenbrust.
Doppelt frittiert.
Doppelt panieren. Also Hähnchenbrust aus der Buttermilch nehmen, paniert, wieder zurück in die Buttermilch und dann nochmal panieren.
Und die Panade war quasi das, was du gekauft hast.
Genau, richtig, genau. Und okay. Ja, genau. Und die Hähnchenteile natürlich. Und das ist einfach, das ist echt
das
super geklappt.
Mega geil.
Es ist echt saugut. Einen kleinen Tipp einfach nur nochmal für alle, die es nachmachen wollen. Ihr könnt mal probieren, auch nur einmal zu panieren. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt auch nur ein Hähnchenteil mal nehmen und es dann mal auschecken. Und benutzt dünne, also bisschen dünnere Hähnchenteile, weil sonst ist die Panade außen schon ready und innen drin ist es noch rot, das ist auch schon passiert. Und je länger man es drin hält, umso härter wird es und umso mehr Geschmack von der Panade. Das sind ja Gewürzmischungen, gibt's Barbecue, gibt's Standard, also so eine normale mit 11 Gewürzen Gewürzmischung und eine scharfe zum Beispiel.
Ich liebe ja Panade, ich kann ja nur Panade
essen. Und also wenn ihr auf viel Panade steht, könnt ihr es doppelt machen und einfach mal rumprobieren, aber es war saugeil. Und wie hießen die Jungs?
Major Chicken.
Ja, genau. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr diesen Werbespot jetzt kaufen. Ja. Beschreibung gibt's unter
das hast du auf Instagram als Werbung vorgeschlagen bekommen.
Mhm.
Oder was? Ich bin ja auch tatsächlich so ein krasses Opfer, ne, für diese zielgerichtete Werbung. Ich habe manchmal das Gefühl, da sitzt allein eine Person, die genau weiß, auf was ich so antrigge. Das ist wirklich, ich glaube, die müssten bei Instagram, müssten die so auch wie bei YouTube so Premium-Accounts anbieten, dass du keine Werbung mehr eingeblendet wirst. Ich glaube, das wird sich für mich rechnen.
Ja. Was sind so deine Top 3 Werbung, die dir angezeigt wird, so personalisiert? Was ist da?
Also
bei
aktuell
dir so
weiß ich gar nicht, aber irgendwie, ich glaube, die haben sofort, wissen die, sobald ich was gekauft habe, kriege ich diese Werbung nicht mehr angezeigt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel letztens den Snagger gekauft. Und zwar ist das so ein Döschen, das ist im Endeffekt wie ein großer Süßstoffspender, nur dass die Öffnung groß genug ist, dass Knickknacks oder so M&M's, Erdnuss-M&M's durchpassen. Und dann hast du so eine Dose und kannst dir auf der Couch beim Zocken, ohne dass die Finger in Erdnuss, in Knickknack-Gewürz, was ja das beste Gewürz der Welt ist, was auch immer die da reintun. Selbst die billig nachgemachten Knickknacks kommen nicht an die originalen Knickknacks ran, muss ich jetzt mal sagen. Aber alles, was so diese Größe hat, ne, kannst du da reinmachen und kannst dir quasi immer so portioniert, so zack, wie so ein Süßstoffspender in den Mund
das
rein,
ist ja
ohne dass die Zockerhände dreckig werden. Mega gut. Haben sie mir so lange angezeigt, bis ich es tatsächlich gekauft habe und ab dann habe ich es nie mehr gesehen. Aber
ist
es
wie teuer?
Also sie waren nicht ganz günstig, waren aber nicht übermäßig teuer. Es war so ein Doppelpack, der hat, glaube ich, 15 Euro gekostet.
Ach, okay,
ein Coupon oder so. Da war noch eine große Packung Knickknacks dabei, die kostet allein schon 3 Euro. Also ist okay, sind aber nur zwei Plastikstücke und eine Feder.
Also bei mir sind es 5 von 5 Werbespots, die mir angezeigt werden, hat irgendwas mit Audio zu tun. Also ob es irgendwie Soundkarten sind, Sample Libraries, Kopfhörer, mal auch eine Kamera, aber hauptsächlich alles, was mit Mucke. Und auch so Wish natürlich und Trended, wie zum Beispiel einen neuen Nicer-Dicer bekomme ich hier angezeigt. Ich habe es mal gerade überflogen. Also hauptsächlich Musik, alles,
bei mir
was mit
ist
Musik
es,
zu tun hat.
Bei mir ist es Sprachen lernen. Nochmal Sprachen lernen. Was haben wir hier noch? Wieder Sprachen lernen, weil ich habe gestern mir das Magazin The New Yorker angeguckt.
Mhm.
Das ist von der Süddeutschen. Dann kommen Hunde und Hunde und Hunde. T-Shirts mit Team A-Team.
Oh, Ahoi-Brause habe ich.
Ach hier. Ja, genau. Auch so Klamotten werden bei mir oft angezeigt. Und was war das Letzte, was ich gerade gesehen habe? Klamotten, genau. Und auch so Gimmicks, also so interessante Geschenkideen. Zum Beispiel ein Riesenkissen mit deinem Gesicht drauf und so ein Kram. Das bekomme ich auch angezeigt.
Ich habe hier eine Fotografie-Spickzettel. 52 Dinge, wie ich Fotos besser machen kann. Will mir das Instagram mit was sagen?
Bist du unzufrieden mit deinen Bildern?
Was mir auch viel angezeigt wird, sind so so Kartenbilder. Also, dass du deine Stadt als Landkarte an die Wand hängen kannst. Und bei mir ist es ganz viel von Flughäfen. Weil ich ja ein Flugzeugfreund bin. Freund des Fliegens. Und das, manchmal würde ich da gerne draufdrücken.
Aber
ich mach's dann nicht. Weil ich weiß, dass ich es kaufe und ich weiß nicht, wo ich es hinhängen soll.
Ja, das ist das Problem.
Das ist das Problem. Dann hast du, mir werden aber hier auch gerade irgendwelche royalen, also englischen Teedosen angezeigt mit Katzen drauf. Und ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres als Katzen.
Ich bin auch kein mega Katzenfreund.
Tut mir jetzt leid für alle Katzen, die
ich. Also ich habe sehr viel Ahoi-Brause, warum auch immer. Aber ich muss auch sagen, ich bin eher der Ahoi-Typ. Aha. Also es gibt ja generell die Frage, bist du ein Brausetyp, ja oder nein? Ne, weil viele mögen ja Brause als Süßigkeit gar nicht so. Und dann, wenn, bist du Ahoi oder Sadex? Ne, Sadex, die quasi diese.
Sadex
sind die, diese Brausestäbchen gemacht haben.
Ah, ja.
Und ich habe auch mal im Selkross den Fehler gemacht und habe so eine komplette Kiste Sadex-Brausestäbchen, glaube ich, so circa 1 Million Brausestäbchen drin. Das ist 2,5 Kilo Brausestäbchen. Und das Problem, weil die war genauso teuer wie so eine Packung mit lauter einzeln abgepackten, so 5er-Packs Brausestäbchen, aber es war doppelt so viel drin. Das Problem ist aber, dass du die nicht schnell genug essen kannst, dass das die Feuchtigkeit ziehen und dann werden sie irgendwie eklig.
Musst du diese Dinger aus den China-Shops, also aus diesen Paketen, wo die Feuchtigkeit...
Diese kleinen durchsichtigen Silikatbälle oder wie die heißen. Ne?
Ja, diese...
Diese Päckchen da, Silikagel oder wie das heißt, ja.
Entfeuchter.
Ja, kannst du eine Windel reinlegen. Ungebrauchte.
Wie entsorgt man die eigentlich?
Windeln?
Nee, ja, das auch, aber ich meine diese Silikatdinge.
Ich glaube, es ist Restmüll.
Ja, weil es ist, also ich glaube, ich hätte davon locker schon mal so ein 50-Kilo-Sack davon. Also wenn ich die alle gesammelt hätte.
Naja.
Ich hab mal das Gerücht gehört, wenn du auf dieses, das ist ja auch, Katzahn ist ja eigentlich dasselbe Prinzip, wenn du von diesem, was in den Windeln drin ist, ne?
Ja,
wenn du davon
Absorber.
Genau, wenn du davon irgendwie so ein Bäckersack voll hast und du schützt Wasser drauf, würde das eine Turnhalle ausfüllen?
Nee, das geht. Das,
weil ja, es so auseinander geht, oder?
Wird nicht so krass viel. Also,
es war schon früher so. Also, früher bei
aber
den.
Ich hätte jetzt gesagt, dass die Windeln, ich bin ja jetzt gerade ziemlich nah am Thema Windeln dran, dass die circa eigentlich genau das an Volumen aufnehmen, was du an Wasser reingibst.
Ah, okay.
Also, es ist jetzt nicht so, dass das aufschäumt. Wie ja. So eine. Also, ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, wo es, weiß nicht, kennst du diesen Verpackungsschaum? Ich habe früher in der Firma Praktikum gemacht, wo du quasi so Elektronikkomponenten verschickt hast, die ja relativ groß waren, sag ich mal so Esstisch groß.
Ja.
Und die hast du quasi, und die waren halt sehr kompliziert geformt, sodass du nicht immer so Formteile hattest, um die in so einem großen Karton auf einer Palette ordnungsgemäß zu verpacken. Und da war es so, du hattest so zwei so große Fässer, da waren irgendwelche Chemikalien drin.
Ja.
Und hattest so eine Düse und so graue Säcke. Und da hast du über diese Düse in den grauen Sack ein bisschen von dem Zeug reingemacht.
Mhm.
der hat es dann verschweißt und dann ist so langsam in diesem Sack, ist das Zeug so aufgeschäumt und irgendwann ausgehärtet. Und dann hast du einfach diese, sagen wir mal, diese schlaffen Kissen mit dem Zeug in diesen Karton gestopft, um die Maschine rum. Und dann ist langsam dieser Schaum um diese Maschine rum gewachsen, aber er war ja noch in dieser grauen Tüte drin.
Das habe ich jetzt in so einem Video gesehen, das haben welche gemacht in so einem Innenhof.
Genau, und die haben einfach mal zwei so Fässer einfach ineinander gelegt und dann macht's fupp. Und dann ist dieser komplette Innenhof plötzlich in diesem riesigen Schaum und es geht so eine riesige Dampfwelle, weil während es reagiert, wird es auch heiß.
Ja.
Ne, und das war bei diesen Schäumen auch schon so.
Krass.
Und das ist, glaube ich, ganz geil. Wenn du da so eine Reaktion hast, kannst du einfach mal so im Innenhof zwei so Fässer ineinander kippen. Du hast auch wirklich gemerkt, dass am Anfang, wenn du, dass da nicht viel reingesprüht wurde in diese Tüten, was dann am Schluss wirklich so ein komplettes Kissen ausgefüllt hat.
Ja. Wo wir eben beim Thema Hähnchen waren.
Ja.
Du hast gesagt, ich soll dich, wir waren fertig mit dem Schaum?
Ja, genau, war fertig, das Thema Schaum ist durch.
Du hast, ich soll dich erinnern an Mexiko, du hast mal zwei Hähnchen gekauft für dich und Julia.
Ja, aber ihr gesagt habt, ihr habt so viel Hähnchen gekauft, ne?
Ja.
Wir waren ja vor ein paar Jahren mit meiner Frau in Mexiko und da waren wir auch in so einem, also wir haben so eine Rundreise gemacht durch Yucatan, wir hatten einen Mietwagen, sind einfach so einmal die Runde um die Yucatan-Halbinsel gefahren.
Ist das nicht gefährlich?
Insgesamt fand ich es nicht so krass gefährlich, aber ich glaube, dass natürlich die richtigen Crime-Hotspots eher, sagen wir mal, im Westen liegen und im Norden von Mexiko. Also eher so Tijuana oder alles, was so die direkte Verbindung von Südamerika zu Nordamerika ist. Und Yucatan ist ja so ein bisschen, ist ja rechts vom Golf von Mexiko. Da bist du, glaube ich, so ein bisschen von diesen ganzen krassen Kartellgeschichten in Ruhe gelassen. Also Mexiko-Stadt ist, glaube ich, ein heikleres Spot und alles, was da dazwischen liegt.
Ist das nicht die größte Stadt der sowas. Welt?
Das, nicht das mal? Kann sein, ja. Also muss riesig sein. Wir waren nicht da. Also wir waren Yucatan-Halbinsel, das ist so Cancun, wo so die Amis aus Texas und Florida runterfliegen. Das ist quasi, Cancun ist so das Malle der Amis.
Ja.
Ist dadurch auch ganz schlimm. Also diese ganzen Touristen-Beach-Hotspots sind Katastrophe. Das ist wirklich nur Spring Break da. Wir waren zum Glück in der Off-Season da, aber du hast schon gemerkt, was der Basis-Vibe ist.
Mhm.
Aber wenn du dann so ein bisschen ins Landinnere fährst, wo sich der normale Ami-Touri nicht hinverirrt, also so ab Tulum abwärts und dann so unten ins Landinnere, Tabasco, wir waren an der Grenze zu Belize, war das, glaube ich. Und da, das ist tatsächlich ein wunderschönes Land, also sowohl von der Landschaft, weil es sehr tropisch ist, also Yucatan zumindest, nicht so wüstmäßig, wie man sich vorstellen. Und die Leute alle mega gut drauf. Da gibt es natürlich immer mal wieder ein paar, die dich so ein bisschen beim Wechselgeld bescheißen wollen, da musst du halt immer so ein bisschen mitrechnen.
Ja, das kann dir aber auch sonst wo passieren.
Aber genau, wollte ich gerade sagen, also das ist mir in Italien oder in sonst wo ist mir das auch schon passiert. Also
ich habe
mir
das gerade mal angeguckt, wo das ist ja gar nicht weit weg von Kuba.
Ja.
Und dann wird es ja schon interessant mit Belize und Guatemala.
Genau, wir waren genau an der Grenzstadt zu Belize unten.
In Bethloman.
Und von der Grenzstadt, wenn du dann wieder rüber Richtung Westen, ging es nach Palenque. Das ist auch irgendwo mitten im Dschungel, haben wir da gewohnt. Und da wollten wir irgendwo essen gehen. Und da haben wir so einen Laden gefunden, der uns super krass an dieses Pollos Hermanos aus Breaking Bad erinnert hat.
Ja,
gab es eben auch so frittiertes Chicken. Und jetzt ist mein Spanisch nicht so das Geilste. Und ich bin halt rein und hab so geguckt, was gibt's da so? Und da stand da so Pollo ist irgendwie Huhn, Menü. Und da stand da halt irgendein Preis, der mir so angemessen vorkam für ein mexikanisches Hühnermenü. Und weil ich mir gedacht habe, die Julia will ja auch was essen, habe ich da zweimal das Pollo-Menü. Und dann hat sie mich nochmal gefragt, ob ich das wirklich zweimal haben will auf Teller oder irgendwie zum Mitnehmen. Da hab ich gemeint, nee, wir essen das jetzt hier. Und da hat er mich schon angeguckt, hat erst gezweifelt und hat gedacht, okay, von der Statur her, der Mann weiß, was er will. Ne, soll er kriegen, was er will, solange er es bezahlt. Und dann hat sie gemeint, wir sollen uns schon mal hinsetzen. Sie bringt uns gleich die erste Ladung. Die andere dauert dann halt noch kurz, die muss er noch machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die ganze Auslage liegt voll mit Hühnchen. Was auch immer, kommt da jetzt. Und dann kam
jetzt
die
nicht
her.
Mehr.
Ja, und hat von hinten hat wirklich diese komplette Auslage ausgeräumt und hat uns einen Korb hingelegt. Und so, das war das erste Menü und da gab es ein Getränk dazu und da habe ich gesagt, ich hätte gerne diese Limo oder was die da hatten.
Und
da hat die uns so eine 2-Liter-Bombe, ne, wie das bei uns so schön, so eine 2-Liter-Freeway-Bombe.
Super-Size.
Orangenlimo hingestellt. Und dann hat er gemeint, ja, sie bringt euch noch den Rest. Und wir sind schon zu zweit an dem einen Menü verzweifelt. Und es ist halt so, dass so ein Pollo-Menü ist halt, da ist halt ein Huhn. Also da ist dann irgendwie Also es ist wirklich ein komplettes Huhn. Es ist
mit Beilage?
Viel. Ja, ja,
klar. Beilage ist noch Pommes?
Pommes noch dabei oder sowas.
Ja.
Ketchup, so Salat. Mayo. Ja, ja. Also das war, und dann haben wir natürlich da gestanden.
Das ist so ein bisschen unser Pizzagate in Amerika.
Ja, ja.
Jetzt wollten wir uns da auch nicht die Blöße geben, haben so viel verdrückt, wie nur ging. Es war dann irgendwie schon schlecht. Wir hatten noch nicht mal den ersten Korb leer und der zweite war noch unangetastet. Da habe ich dann gefragt, ob wir das doch einpacken können. Dann hat es ein bisschen gelacht. Und dann haben wir dann abends im Hotelzimmer noch probiert, Hühnchen zu essen, aber es ging nichts mehr rein. Am nächsten Tag haben wir uns so überlegt, ob wir es irgendwie noch essen, weil wir hatten ja auch keine Möglichkeit, es A, kühl zu stellen oder am nächsten Tag wieder aufzuwärmen.
Also ja, wobei,
das hat mir dann das echt so ein bisschen leid getan.
Das also ist ja durchgebraten, dann, ne? Also ja, gehe ich mal davon aus.
Ja, aber bisschen, ich wäre da auch sehr skeptisch
auch
gewesen.
Auch so ein bisschen wie diese Simpsons-Folge, wo der ewig an diesem Sandwich rumgegessen hat und es dann irgendwann auch schon verschimmelt
also Müll
war.
Geholt.
Ja, und hinter der Heizung und erst dann noch umarmt hab. Conny hat es schon angesprochen, dasselbe Problem hatten wir in Amerika und ich falle jedes Mal drauf
rein. Den Fehler machen wir jedes Mal, wenn wir in Amerika
Pizza.
Sind.
Also ich war ja schon ein paar Mal in Amerika und jedes Mal, wenn ich eine Pizza bestellt habe, da haben wir einfach den Fehler gemacht, eine Pizza ist etwas, was du dir so sharest einfach, ne? Ja. Weil es einfach so groß ist wie eine 19 Zoll, 21 Zoll Felge. Und jedes Mal geht man auch mit einem Hunger dann irgendwo rein und denkt sich, ey, nee, ich brauche eine Pizza für mich halt so, ne? Aber ey, vergiss es, das Ding ist einfach.
Das Ding ist halt einfach so, dass man muss es nochmal erzählen, wir sind in einem Urlaub zweimal drauf eingefallen, ne? Einmal in San Francisco. Haben wir gesessen und haben uns jeder eine Pizza bestellt und dann ein bisschen später in irgendwo in Arizona, in dieser Sportsbar.
Richtig, ja.
Und da haben wir uns wieder jeder eine Pizza bestellt und die haben uns auch nochmal gefragt, ob wir jeder eine Pizza wollen. Ja, wir wollen jeder eine Pizza.
Wenn die
ja.
Amis schon nachfragen, dann auf jeden Fall skeptisch werden.
Und
muss klingeln.
Die servieren dir das ja nicht auf dem Teller, die servieren dir das hier auf so genau. Tauern.
Was das geil ist, weil du auf deinem Tisch Platz hast.
Richtig.
Ja, total. Mega.
Und dann kriegt jeder nur einen Teller und dann hast halt drei Wagenräder Pizza. Und wir hatten dann auch das Problem, dass wir halt wieder diese eine Pizza mitgenommen haben. Und wir haben überlegt, okay, wir nehmen die jetzt komplett mit. Mhm. Und du siehst ja ganz oft auch viele Leute obdachlos in den USA.
Ja.
Dann, okay, diese Pizza ist frisch, die ist heiß, die verschenken wir jetzt an jemanden, der gegenüber von unserem Motel war, so ein Walmart oder was. Und da hast du ganz viele Leute gesehen, immer so, ne?
Ja.
Die so da, und als wir heimkamen, war da kein Mensch mehr. Es war kein Mensch mehr.
Ja.
Wir haben, als wir damals USA-Rundreise gemacht haben, haben wir gedacht, wir sind ganz besonders clever. Und wir kaufen uns beim Ankommen. Ja, wenn du dich in Amerika clever fühlst, vergiss es. Wir sind angekommen, haben unseren Mietwagen abgeholt. Wir sind ja auch selbst quasi einfach so eine Tour gefahren.
Wir
sind
fast die gleiche
Tour gefahren. Erstmal in einen Walmart gefahren. Stimmt, genau. Er war noch kurz nach uns da, ne? Oder kurz vor uns oder irgendwie. Wir sind erstmal in Walmart gefahren und da habe ich mir gedacht, okay, wir kaufen eine Kühlbox. Eis gibt's eh mehr überall. Und dann kaufen wir was zu Festbein ein, da müssen wir nicht jeden Tag essen gehen, ne? Dann ist es nicht so teuer, weil man muss ja auch so ein bisschen, wir haben uns gesagt, wir gönnen uns irgendwie schon ab und zu mal was, aber wir gucken, ach, dass wir nie unnötig Geld raushauen.
Weil das ist das Billigste, was es in Amerika gibt,
wirklich,
ist Essen gehen.
Essen gehen ist die billigste Variante. Ja, auf jeden Fall hat man dann halt eine riesen Kühlbox gekauft. Eis kriegst du ja oftmals umsonst, oder wirklich für einen Dollar einen Riesensack Eis nachgeschmissen. Dann habe ich so ein kleines Päckchen Schinken, ein kleines Päckchen Brot, einen Salat, eine Butter und so zwei Tomaten gekauft. Das hat irgendwie $30 gekostet. Das war total unverhältnismäßig. Für die $30 hättest du irgendwie zwei Wochen $1-Menüs essen können.
Es kommt halt drauf an. Also wegen Essen gehen in Amerika, das muss nicht zwangsläufig günstig sein. Also wenn du teuer wirst, wenn du richtige Gläser kriegst und
genau,
richtiges Besteck
und
wenn Tischdecken drauf sind,
das ist teuer. Aber alles
naja,
andere.
Wobei, wir waren auch schon bei hochpreisigen, also wo du denkst, es ist hochpreisig und da bestellst du was zu trinken, ist eine Dose auf den Tisch gestellt. Ne?
Also wir waren auch schon. Wir haben dann probiert, nicht in Ketten essen zu gehen, so gut wie es geht. Also wenn zum Beispiel irgendwo so ein altes, klassisches Diner war,
ja,
dann sind wir auch in diese Diner essen gegangen, wo du danach dein Essen aus so Körbchen mit Backpapier kriegst,
ja,
was auch mega geil ist, scheiß auf Teller und sonst irgendwas.
Ja.
Besteck gibt's nicht, es wird alles mit der Hand gegessen und du kriegst alles einfach in so ein Plastikkörbchen, da liegt ein Backpapier drin und da wird alles drauf geschmissen.
Ich liebe ja New York City, das ist ja meine Lieblingsstadt und als wir letztes Mal da waren.
Ganz kurz noch, um es fertig zu kriegen. Ja. Und ich habe die Kühlbox gekauft.
Ach so, ja,
und die kannst du im Flieger mit zurücknehmen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wir mussten dann in L.A. Vom Flughafen quasi unseren Mietwagen abgeben, haben noch eine Nacht an so einem Flughafenhotel übernachtet und sind dann quasi zurückgeflogen. Nachdem wir den Mietwagen abgegeben haben, oder auf dem Weg zur Abgabe, habe ich gesagt, okay, wir suchen jetzt einfach irgendeinen Obdachlosen, haben diese Kühlbox voll gemacht mit Bier und Doritos und so Chips und sowas und haben gesagt, die schenke ich jetzt einfach einem. Und wir sind irgendwie zwei Stunden durch L.A. gefahren auf der Suche nach einem Obdachlosen, was ich mir gedacht habe, das kann ja wohl nie wahr sein. Dann hatten wir endlich einen gefunden in so einem Park Und ich bin raus, hab diese Kühlbox genommen, hab die dem hin und hab dem erklärt, hier, it's a present from us, we're flying back, we can't take this, ne, und er kann's halt haben. Und er war so skeptisch, dass er erst gewartet hat, bis ich im Auto sitz, und dann ist er so langsam hin und hat dann erstmal so langsam geguckt, hat so dran gestupst, was da so drin sein könnte, und dann hat er so einen Deckel langsam gelupft, als wäre da eine Bombe drin. Hat uns nicht um den Weg getraut. Der anscheinend nicht so spontane Freundlichkeit.
Ja. Wenn du Obdachlosen suchst, musst du nach Venice Beach fahren.
Ja, mittlerweile ist es da ganz krass.
Ja, ist ganz schlimm.
Ja.
Auf jeden Fall, letztes Mal New York, Daniel, Nina und ich in New York. Wir sind mit dem Taxi vom Flughafen in mein favorisiertes Hotel gefahren, West 23. Straße, Chelsea Savoy, man kann es ja auch mal sagen.
Okay.
Ist einfach gute Ausgangslage, hast eine U-Bahn vor der Tür, 30 Buslinien, bist fußläufig schnell am Times Square, fußläufig schnell auf Fifth Avenue, also am Flatiron. Und das Wichtige ist aber, neben der Hoteltür ist eine Bar, Jack's Saloon, großartig, ja, fürs letzte Bier abends, großartig, dann fällst du nur raus, gehst die nächste Tür, Fahrstuhl, ab ins Zimmer.
Ja.
Das ist schon mal gut.
Sehr gut, ja.
Gegenüber ist ein Taco Bell, 24/7. Für den schnellen kleinen Hunger. Da nebenan ist ein Starbucks, weil morgen früh ist das braune Wasser, ist ja, ein Hotelcafé ist ja braunes Wasser, kannst ja da trinken, also Starbucks.
Okay.
Und dann gegenüber ist jetzt so ein Brooklyn-Rösterei, auch super, genauso langsam wie ein Starbucks, aber geschmacklich großartig. Aber wir fuhren mit dem Taxi mit 23. Straße entlang und der Daniel, das war irgendwie sweet, wie so ein kleines Kind. Da ist es Malibu-Diner, ja, wir sind da, das Malibu-Diner. Das, nebenan ist nämlich noch ein Diner.
Okay.
Und das ist toll, weil wir da jeden Morgen frühstücken waren. Malibu Diner in New York ist einfach ist das zweite Zuhause. Wenn es um Frühstück
geht. Also irgendwann machen wir mit euch auch nochmal nach New York.
Und daneben alles noch ein Pizzaladen und da haben der Herr Stenger und ich ganz oft nachts noch schnell das
Mal, noch
Dollar.
So ein Slice, ne?
Ein Dollar Pizza.
Kriegst du für
mega
Dollar,
gut,
so
nur
Slice.
Käse. Ja. Ja, aber du kannst, in Amerika finde ich es auch, ich glaube viele Amerikaner, also wir kennen ja auch ein paar Privathaushalte da, ich glaube die haben einfach nur Küchen wegen, weil das eine Küche ist.
Damit sie was aufwärmen können.
Zu gut, du musst einmal an Thanksgiving so einen übergroßen Truthahn.
Ja, aber
so
selbst das wird ja heute alles geliefert, das funktioniert ja alles, also das kannst du ja alles bestellen. Und genauso wie mit Garagen, da ist alles drin, nur kein Auto.
Ja.
Das ist
aber in Deutschland auch nicht anders.
Naja, also wenn ich...
Also bei unserer Garage steht unser Auto, wir haben so gut wie alle unsere Fahrzeuge immer auf unserem Grundstück geparkt, steht nichts draußen. Trotzdem ist die ganze Straße zugeparkt.
Ey, das ist bei uns eigentlich genauso. Also bei uns passt noch ein Auto rein und aber ja, also zu Hause bei meiner Familie. Leute,
es gibt nichts Besseres als zwei Eier mit Bratkartoffeln, Toast, Juice und ein bisschen braunem Wasser, was Kaffee heißen soll.
Achso, die haben zwar geiles Frühstück, aber der Kaffee ist immer noch scheiße, oder was?
Naja, Kaffee können
die. Da hat sich aber einiges getan, also muss ich schon sagen. Also mittlerweile geht's bei denen auch los, oder was heißt geht's los, über die Jahre hat sich auch so eine Kaffeekultur entwickelt. Wo du mal einen guten Cappuccino oder einen Flat White oder irgend sowas bekommst. Also da geht's auch jetzt, hat sich die Jahre auch so dahin entwickelt, dass es nicht mehr so diese braune Brühe ist.
Das ist ganz schön laut auf einmal.
Ich bin auch ein bisschen näher dran.
Ja,
ja, genau.
Das heißt, genau, ist nah dran am Geschehen.
Aber das so mit Essen und so, ich meine, wir kochen ja hier viel, aber der Trend geht ja auch zum Bestellen.
Ja.
Aber ich finde Pizza...
Ich koche eigentlich ganz gerne.
Ich finde Pizza bestellen ist immer schwierig. Finde ich wirklich schwierig.
Ja, die beste Pizza mittlerweile ist wirklich... Wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen teigmäßig experimentiert. Da habe ich vom Kumpel ein geiles Rezept gekriegt mit Semola. Das ist quasi Mehl aus Hartweizengrieß. Also Teil Semola, Teil normales Mehl. Und selbst da hast du dieses Tipo 00, dieses 00er Mehl. Mhm. Und das dann auf einem Pizzastein gemacht, im Ofen, der wirklich Temperatur bringt, ist dann schon eine geile Pizza. Da kommt keine gelieferte Pizza.
So ein Pizzastein dran. Will ich auch mal.
Also der Pizzastein ist eine... Das ist eine der geilsten Investitionen, aber das Ding ist halt, es ist insofern schon ein bisschen aufwendig, weil du den halt heiß machen musst vorher. Das heißt, du musst den schon, je nachdem wie dick der ist, halt so Viertelstunde, 20 Minuten wirklich volle Presse in den Ofen, dass der heiß ist. Weil der Gag ist ja, dass der Boden super schnell kross wird und oben nie alles austrocknet. Ne?
Machst du die Teige selber oder bist du eher so der Typ?
Ich mach selbst.
Ich bin ja Tante Fanny halt, Freund. Also
ja, also wenn es schnell gehen muss, kannst du aber so Ingonator-mäßig so einen schnellen Teig nehmen. Aber der ist natürlich nur zum Sattmachen. Das ist jetzt kein Mega-Genuss. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel...
Nur Quantität statt Qualität.
Ja, also das ist jetzt...
Hauptsache was gegessen.
Das ist halt auch der Teig, der an so einer Fertigpizza unten drunter ist.
Ja,
ne?
ja.
Ich meine, das kannst du essen, so eine Fertigpizza kannst du im Notfall ja auch mal reindrehen, wenn du irgendwie faul bist und schnell gehen musst. Aber das ist jetzt irgendwie nichts Geiles. Aber wenn du... Nee. Wie gesagt, ich leite dir mal das Rezept weiter, mit dem wir letztens unseren Pizzateig gemacht haben. Und den dann wirklich machen, gehen lassen, dann portionieren und dann nochmal, man nennt es anscheinend im Pizzateig-Fachjargon, schleifen, ist, wenn du den quasi diese fertig portionierten Dinge nochmal einen Tag im Kühlschrank gehen lässt. Und der Teig am Schluss, der war dann so geil, weil er einerseits knusprig war, aber nicht zäh. Und du konntest ihn super dünn ausrühren, weil er elastisch war, anscheinend durch dieses Semola, was er immer da drin ist. Und das ist wirklich ein super geile, das war die beste Pizza, die ich bisher zu Hause gemacht habe.
Nicht, dass du irgendwann mal so eine Bewertung bekommst mit dem Text 4 Partypizzen bestellt, am Tag danach trat Durchfall auf, Meldung ans Gesundheitsamt folgt alsbald.
Ja.
Was?
Mein neues Hobby ist Kundenbewertungen lesen, aber nur die schlechten.
Ja, auf jeden Fall, die guten will keine Sau.
Nee.
Stehe ich unheimlich drauf. Das ist so eine, manchmal gehe ich wahllos einfach auf einen Punkt,
ja,
auf irgendeine Stadt und dann zoome ich rein und dann klicke ich mich so durch.
Es ist auch so, dass eigentlich auch nur die schlechten Bewertungen für alles relevant sind. Auch bei Amazon, die guten Bewertungen, die kannst du einkaufen, aber keiner kauft der schlechte Bewertung ein.
Ja, vielleicht, außer so
vielleicht die Konkurrenz.
Ja, vielleicht so, ja genau, das ist eigentlich eine gute Idee.
Du machst ein paar super schlechte, also ein Sterne-Bewertung rein, wo aber dann nur steht, ja, keine Ahnung, die Farbe hat mir nie gefallen.
Ja.
Ich meine,
Ding,
was auch immer ich gekauft habe, funktioniert super, 1A, bestes Gerät, aber die Farbe war jetzt nicht so wie abgebildet.
Ein Stern.
Das heißt, okay, wenn das größte Problem ist an diesem Ding, dass die Farbe leicht abweicht, dann muss es ja genial
Freund
sein.
Freund von uns hat eine Ein-Stern-Bewertung gegeben, auf die bin ich gestern durch Zufall gestoßen tatsächlich. Schreibt, Essen war pünktlich geliefert, der Bote war freundlich, leider war das chinesische Essen ungenießbar, die TK-Frühlingsrollen waren das Highlight.
Du kennst den Verfasser.
Ja, ich kenne den Verfasser. Ja.
Ich könnte mir schon fast vorstellen,
So Agenturen, schreiben die nur gute Bewertungen oder machen die auch so Sabotage-Acts?
Das wäre natürlich was, das ist eine schlechte Bewertung für ein Konkurrenzprodukt.
Da gibt es eine, ich glaube, Steuerung F oder Y-Kollektiv-Dokumentation genau über sowas. Ich meine, eins von den beiden Formaten war das.
Ja.
Da geht es um gekaufte Bewertungen. Auch toll ist eine Tankstellenbewertung. Hab für 50 Euro getankt, ich hatte aber nur Kleingeld dabei. Der Tankwart wollte die 2,25 Euro-Stücke nicht annehmen. Da ich aber keine weiteren Geldmittel hatte, musste er das annehmen. Das hat aber ewig gedauert, das mit ihm zu diskutieren. Sehr kundenfreundlich. Okay, Kundenunfreund.
Ja, es war sarkastisch.
Ja. Da muss ich mal den Nico fragen, wie er mit solchen Situationen umgeht.
Soweit ich weiß,
müssen die, ne?
Ist Geld doch Geld.
Ja. Ich glaube, wenn es außen sagen, steht mit keinen 200er und 500er Euro bezahlen, dann, das ist schon mal so eine Ansage, da weiß es ja im Vornherein. Aber eigentlich ist es Geld.
Also ich meine, aus einer ähnlichen Situation her hat man mein Hausverbot in der Aloha-Bar mitgerührt. Hier in Aschaffenburg.
Nein, du hast Hausverbote.
Ich hatte. Und wenn, dann war ich auch nur mitgehangen, mitgefangen.
Ja.
Das ist wirklich schon so lange her. Das war
nach meiner Erstkommunion.
Nachdem ich meine Ausbildung absolviert hatte. Ich habe meine Ausbildung ja in Hessen gemacht, bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Ja, und hatte in Hessen Abschlussprüfung, während mein Kumpel, der in Bayern gelernt hat, hatte in Bayern, aber zum gleichen Tag Abschlussprüfung. Und zuerst war ich dann mit meinen hessischen Kumpels nach der Prüfung saufen, bin dann heimgefahren und hab mich dann mit den IT-Lern aus Aschaffenburg nochmal getroffen, weil die durch die Stadt gezogen sind und hab mit denen nochmal gefeiert und irgendwann sind wir in der Aloha-Bar gelandet. Und ich meine, ich war schon Äonen nicht mehr in der Aloha-Bar. Gibt's die überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht mehr.
Bestimmt.
Kolossal.
Also wenn wir da reingehen, denken die, wir sind Zivi-Bullen.
Ja, da hatten die noch diese Plastiksofas. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran
erinnert. Aufgepumpte Plastiksofas.
Nein, das war so aus so Hartplastik. Wo der eigentlich so ein Gartenstütz.
Ach so.
Die Form eines Chesterfield-Sofa, aber so komplett aus Kunststoff.
Aus einem Guss.
Die standen da drin. Zu der Zeit war das noch, wenn sich jemand erinnert. Also es ist schon über 20 Jahre her. Und auf jeden Fall haben wir dann da heftig gefeiert, dann haben sich irgendwie so die einzigen zwei anderen Gäste, die in dem ganzen Laden noch unter der Woche abends da waren, beschwert, weil wir so laut waren. Dann wurden wir gebeten zu gehen und einer der Aschaffenburger ITler, ich glaube, ich weiß sogar noch, wer es war, ich werde jetzt keinen Namen sagen, hatte den kompletten Rucksack gefühlt voller Kleingeld. Also es waren wirklich so ein- und zwei Cent-Münzen. Und damit wollte er dann irgendwie seine 38 Euro Cocktailrechnung bezahlen.
Das ist natürlich so
Bob-Typ. Und das war wirklich ein Sack. Und er hatte das aber tatsächlich so in so Türmchen schon vorgezählt auf diesem Tisch. Also theoretisch, wenn man ihm geglaubt hat, dass die Türmchen für immer 10 Münzen hoch waren und so, war das ganze Geld da, aber die Bedienung wollte es irgendwie nie annehmen. Wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich sind die doch immer froh um Kleingeld, aber es war halt wirklich zu klein.
Ja, die Roten sind und
die können ist meiner Meinung nach auch abgeschafft. Genau. Alles so 5 oder 10 Cent gehört abgeschafft.
Ja.
Und auf jeden Fall hat er dann aus Wut gegen den Tisch getreten und dann hat sich dieses komplette Kleingeld in der kompletten Aloha-Bar verteilt.
Ach,
und er hat gesagt, das ist genau der Betrag und er hat sogar noch irgendwie 2 Euro Trinkgeld mit eingerechnet. Und er soll sich jetzt nehmen und sollen die am Arsch lecken, weil Geld ist Geld. Und dann sind die da so ausgetickt, dass uns alle rausgeschmissen haben mit Hausverbot für immerhin weiß ich nicht was. Und da war ich halt mehr oder weniger so eine Randfigur, weil ich da noch nicht mal richtig zur Clique gehört habe. Ich kannte nur einen.
Die Kneipen wieder aufmachen, dann werden wir in den ersten Abend...
Werden wir mich mal in die Aloha-Bar schmuggeln.
Ja, genau.
Ich glaube zumindest, dass ich zum damaligen Zeitpunkt kein Bart noch Haare hatte. Insofern werden sie mich wahrscheinlich nicht mehr erkennen.
Verkäufer sind nicht dazu verpflichtet, viel Kleingeld von ihren Kunden anzunehmen. Bei einer einzelnen Zahlung müssen nur maximal 50 Münzen entgegengenommen werden.
Okay, die hatte er auf jeden Fall getoppt.
Bei den deutschen Euro-Gedenkmünzen im Wert von je 10 Euro gelte der Höchstbetrag von 200 Euro pro Zahlung. Scheine werden in unbegrenzter Menge angenommen.
Oh, ich habe auch so Haufen 10 Euro Gedenkmünzen. Meine Oma, liebe Oma im Himmel, die hat uns Enkeln zu jedem Weihnachten und Geburtstag immer so eine 10 Euro Gedenkmünze
geschenkt. Echt?
Ja, und ich habe so ein ganzes Album voll mit so 10 Euro Gedenkmünzen für alles zum Schillerjahr oder weiß ich nicht, zur Panflötenausstellung.
Das ist doch toll. 2014. Du hast eine Edward Simoni Gedenk 10 Euro Gedenkmünze, finde ich großartig. Das
kann vielleicht sein, ja.
Da würde ich doch gerne mal mit dir
drüber schauen. Ich habe sogar so ein 5-Euro-Stück, wo so ein blauer Ring drin ist. Das irgendwie, das da leuchtet oder so irgendwas kann.
Das ist ja schon Alien-Technologie.
Ja. Also das ist so ein blauer Kunststoffring in einem 5-Euro-Stück.
Mal damit, was für Leuten wir hier sitzen.
Ne? Ja.
Und das Ding ist halt vor allem, du kriegst es so, dass wenn du mal Geld brauchst, aber du hast ja dann, also als letzten Notgroschen, aber ich würde es, glaube ich, nie übers Herz bringen, die Dinge zu Geld zu machen.
Ja.
Deswegen sind sie, trotz des Nennwerts, für mich persönlich fast wertlos von dem emotionalen Wert mal abgesehen.
Ich hatte mal den Vatikansatz in der Hand, Johannes Paul, eingeschweißt. Und der ist ja dann
Jean-Paul
von uns gegangen und dann war der ja richtig was wert. Und ich halte den so in der Hand und sage, jetzt mal Kippen holen gehen damit. Ne? Ja, du hast aber die Panik in den Augen gesehen. So Euro-Münzensätze sind ja auch schon richtig was wert. Also da gibt es ja auch polierte Platte, die noch nie im Umlauf waren und so Sachen. Okay. Und so. Dann kommt es auf die Prägestätte drauf an, es kommt aufs Jahr drauf an, es kommt auf den Verschleiß der Münze drauf an. Das ist der absolute Oberkill.
Okay.
Genauso wie diese Bewertung einer Tankstelle hier. Nachts tanken musst du warten, bis die Kassierer gemütlich die Zigaretten geraucht haben und mal wieder Bock haben zu kassieren. Was soll ich dazu sagen, wenn man... Was soll ich dazu sagen? Er arbeitet ja nun mal da. Wir fallen ja nicht zum Spaß hin, um ihm einfach nur zu stören. Preise gut, Einfahrt gut, Zigaretten kosten genauso viel wie beim Aldi. Das ist mein Highlight. Liebe ich. Das ist wirklich mein neues Hobby. Abends einfach wahllos auf eine Stadt und dann auf irgendwas, wo ich halt auch hingehen würde.
Ja. Das sind echt Perlen drin, ja. Du musst ein bisschen graben, aber da kannst du schon einiges
ausdrücken. Ja, es wird ja alles bewertet. Es sind sogar Friedhöfe bewertet, ne?
Das wäre eigentlich auch was. Also wenn ich wirklich so ein richtiges, ich sag mal, Lockdown-Opfer wäre, somit ich kann überhaupt gar nichts machen, würde ich mich mal hinsetzen und für alle Dinge, die ich gekauft habe, mal Bewertungen schreiben. Also vor allem im technischen Bereich habe ich ja sau viel Kram. Und oder auch mal für meine Mikrowelle, die hier im Studio steht. einfach, oder mein Casa-Ofen.
Was ist eigentlich okay für eine Marke? Ich hab das
Eigenmarke,
nie gesehen.
Eigenmarke Mediamarkt.
Ja, die beliefern auch Gefängnisse.
Ja. Wenn ohne du hier Scheiß. In Aschaffenburg im Knast sitzt, darfst du dir nur einen Fernseher von OK, der Eigenmarke vom Mediamarkt, kaufen.
Ja.
Und die
wahrscheinlich
die dahin,
Billo sind und du kannst wahrscheinlich nicht öffnen, um irgendwie eine Feile drin zu verstecken oder sowas, was weiß ich.
Kein Platz mehr für Ausbruch.
Und die sind absolut okay. Und ich bin deinem Rat, bin deinem Rat gefolgt. Die hat nur 2 Knöpfe und es gibt eigentlich nur, also es gibt natürlich auch Maximum Temperatur und Minimum und so ein Kram und eine Zeituhr. Also sonst nix eigentlich.
An und aus.
Ich bin auch der Meinung, dass im Gegensatz zu allen anderen technischen Geräten auf der Welt eine Mikrowelle so simpel sein muss, wie es nur geht.
An
so,
und Max.
Genau.
Also noch einfach nur die Tür zu.
Ja, genau.
Und es geht einfach an.
Eigentlich bräuchst du noch nicht mal die Knöpfe, weil ja. Ich habe noch nie eine Mikrowelle in der geringeren Leistungsstufe genutzt, außer im Max. Und dann ist es auch so, dieses Zeitrad drehe ich auch nur wahllos nach rechts,
und
um sie anzumachen
und
holst es
dann
Stunde? Und holst irgendwann raus.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, wenn du irgendwas so auftaust. So Sous-Vide-Gas in deine Mikrowelle, dass du das mit super niedriger Temperatur quasi ja, frag mal Chris, was man da wohl machen kann, wenn man eine Mikrowelle mit der geringsten Leistung eine Stunde lang irgendwie anschmeißt. Aber alles, was ich in der Mikrowelle mache, wird auf maximale Leistung gemacht und dann drehst du einfach die Zeit hoch und du holst es sowieso dann raus, wenn du meinst, es ist fertig. Ich warte ja nie.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe sowieso keinen Anhaltspunkt. Ich will einen Teller Suppe warm machen. So, ja. Ich habe ja keine Ahnung, wie lange ein Teller Suppe in der Mikrowelle braucht. Braucht er 2 Minuten? Braucht er 5 Minuten? Braucht er vielleicht 7 Minuten? Keine Ahnung. Also mache ich die Suppe rein. Max Leistung ist sowieso gesetzt. Ich glaube, der Knopf könnte abbrechen, würde mir nie auffallen. Ja. Und dann drehst du die Zeit einfach wahllos nach rechts, damit die Mikrowelle angeht. Und irgendwann nach deiner inneren Uhr guckst du mal nach der Suppe, dampft die schon? Wenn nein, machst die Tür wieder zu, es läuft weiter. Wichtig, du musst die Zeit nur so weit drehen, dass du nicht wieder nochmal aufziehen kannst.
Wie
dass
lange
du nicht überrascht
eine Mikrowelle
wird vom
in der
Abbruch.
Nee, warte mal, das muss ich mal fragen.
Der Conny will das mal abfragen.
Ich will das mal abfragen.
Frag mal dein Siri.
Hey Google, wie lange braucht eine Suppe in der Mikrowelle?
Das hängt natürlich ab von Menge der Suppe, Art des Tellers, Leistung der Mikrowelle.
Also, Menge 300 bis 500 Gramm bei 600 Watt, 1 Minute, dann bei 360 Grad, 4 Minuten, 2 Minuten Stehzeit.
750 Watt mindestens. Suppe auch immer wichtig, alles was so, du musst in der Mikrowelle oft umrühren, weil es mit nur
genau,
am Rand heißt.
Ganz genau, das mache ich auch
immer
zwischendurch.
Ich habe mir schon überlegt, einen Mikrowellenteller rauszubringen, der im Endeffekt so ein bisschen die Form hat von so einem Google-Hupfback-Form, der in der Mitte quasi eine Insel hat, dass du nur, dass dein Essen sich nur am Rand verteilt.
Ja, das wäre natürlich auch effizient, was die Energie betrifft und alles, ne?
Also 250 Milliliter Suppe sagt man 2 bis 3 Minuten bei 600 Watt.
So, meine hat 750 Watt. Muss ich da jetzt schon wieder umrechnen, ist mir zu blöd. Ich drehe einfach die Zeit hoch, guck ab und zu rein und wenn es dampft, drehe ich es um und dann ist es fertig. Also deswegen ist es auch nie so, dass du dann vor der Mikrowelle stehst und wartest, bis Bing macht. Und wenn du vorher dein Essen rausholst, könntest du es nie essen oder so.
Hier also ist auch ein interessanter Fakt über Mikrowellen und zwar von so schlimm wie 7 Millionen Autos. So schädlich sind Mikrowellen.
Was? Wer ist denn sowas?
Jedes Jahr werden mehr Mikrowellen als alle anderen Arten von Öfen oder Herdplatten verkauft. Die Lebensdauer einer Mikrowelle sei dabei heute 7 Jahre kürzer als noch vor 20 Jahren. Die Geräte werden heute bereits nach durchschnittlich 6 bis 8 Jahren entsorgt.
Ey, wenn es 7 Jahre kürzer ist, in der Zeit hast du schon 3 Fernseher gekauft. Das kann nicht sein, dass eine Mikrowelle das so viel ausmacht. Und ganz ehrlich, unsere Mikrowelle, die wir aktuell auch haben, ist auch geerbt.
Ja.
Weil ich tatsächlich, wir hatten die Wahl, die Mikrowelle von Julias Oma zu nehmen oder uns eine neue zu kaufen.
Ja.
Und unsere Mikrowelle ist ja eh so versteckt im Schrank.
Ja.
Also die siehst du normal nicht, wenn die nicht in Benutzung ist. Deswegen war mir die Optik egal. Aber ich habe keine Mikrowelle gefunden, die simpel genug war für meine Ansprüche. Und die Mikrowelle von Julias Oma hatte das eben. Und die war so gut wie unbenutzt, weil die nichts in Mikrowelle gemacht hat.
Ja.
Einmal sauber gemacht. Perfektes Ding läuft immer noch. Von Severin. So die Quelle Eigenmarke.
Ja, genau. Sowas. Ja. Das ist wie das Prophete-Fahrrad, glaube ich.
Das Prophete-Fahrrad und Quelle Universum. Ghetto-Blaster hat schon.
Ja. Wir haben ja auch eine Mikrowelle. Wenn man an der Arbeit haben wir eine neue Mikrowelle. Ich weiß gar nicht, wo die hier ist. Auf jeden Fall ist die, die hat vorne an der Front, ungelogen, die hat 12 Knöpfe. Das
braucht
keine
Sau.
Braucht kein Mensch. Und dann, bis ich rausgefunden habe, bis sie angeht. Also, es gibt Instant Start.
Ja.
Das ist, glaube ich, 100% Watt und maximaler Drehmoment. Und dann drücke ich da auch immer einfach wahllos drauf und denke mir, das wird schon irgendwann heiß sein.
Also, das Einzige, was ich akzeptiere, ist, es gibt noch so Mikrowellen, die haben auch so mega viele Knöpfe, aber die haben einen Knopf, der heißt im Endeffekt 30 Sekunden volle Leistung. Und wenn du den, tust du was rein, machst die Tür zu und drückst ein paar Mal diesen Knopf, weil für jedes Mal, wo du drückst, werden quasi 30 Sekunden auf die Zeit addiert und es läuft immer los mit maximaler Leistung. Und alle Leute, die ich kenne, die eine Mikrowelle haben, machen das so, essen rein, Tür zu und dann den Knopf gedrückt.
Ja.
Dann hast du eine Zahl irgendwas zwischen 5 und 8 Minuten auf die Mikrowelle gedrückt, ne?
Ja.
So wie am Merkur Disc 2. Ja. Hast du 8 Minuten auf die Mikrowelle gedrückt. Ja. Und du gehst genauso vor, dass du einfach nach einer gefühlten Zeit, wo du sagst, okay, müsste jetzt warm sein, einfach mal reinguckst, wenn es dampft, einmal umrühren, noch ein bisschen drin lassen, dann rausholen. Und dann brichst du halt diesen Timer wieder ab. Aber ich kenne auch niemanden, der effektiv dann sagt so, Ah, meine Mikrowelle hat ein super Aufheizprogramm. Ich habe jetzt wie viel, muss mal wiegen. Mein Teller wiegt so und so viel. Dann habe ich jetzt hier 650 Gramm Suppe. Da ist noch Fleischeinlage drin, muss ich noch hier so ein bisschen abziehen. In meinem Mikrowellenhandbuch steht, dann nehme ich Leistungsstufe 4 von 6 und das für 3,5 Minuten. Never ever. Schmeiß es rein, höchste Leistungsstufe. Zeit einfach so lange einstellen, dass du nicht überrascht wirst von einem vorzeitigen Abbruch, sozusagen Mikrowellus Interruptus. Und dann guckst du halt einfach rein, wenn es dampft, ist es heiß. So ist die Faustregel.
Ja, ganz einfach. Ja.
Bring ich meine Tochter auch bei. Wenn es dampft, lang nicht hin.
Ja.
Hier gibt's noch so ein, wo wir gerade beim Thema Mikrowelle sind, da passt ja diese Meldung, die du hier in unsere Liste eingeschrieben hast, ja, von golem.de, Online-Shopping-Skandal. Kaufland liefert weiter keine Krakauer aus. Was ist eine Suppe ohne Krakauer?
Ey, diese Schlagzeile, da habe ich mir auch gedacht, okay, Golem ist eigentlich, also wer sich so ein bisschen der IT-Welt bewegt, so Heise und Golem sind eigentlich so diese die beiden Infoportale, seriösen Infoportale, die du heutzutage noch bemühen kannst. Vielleicht durch chip.de. Nee, aber ansonsten der Heise News-Ticker und eben Golem, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Und aber dass Golem so eine reißerische Überschrift hat, Kaufland liefert weiterhin keine Krakauer aus.
Da gab es doch garantiert in der Redaktion folgendes
so,
Problem.
So, und jetzt ist es so, wenn du dir den Artikel durchliest, ja, ne, und ich glaube auch schon, dass die das bewusst lustig geschrieben haben, es war kein 1. April-Artikel, der ist glaube ich vom 14. April, wenn ich mich richtig erinnere, ging es einfach darum, dass Kaufland irgendwie zu Lidl gehört und die haben noch jetzt Realmärkte aufgekauft und haben den Online-Shop irgendwie zusammengeführt.
Ja.
Und du kannst jetzt bei Kaufland auch online einkaufen, aber genauso wie bei Lidl und allen anderen, die jetzt zu dem Konzern gehören, liefern die noch keine Lebensmittel aus.
Nein, natürlich nicht.
Das schließt auch Krakauer mit ein. Irgendjemand bei golem.de ist sehr großer Krakauer-Fan, ärgert sich immer noch, dass ob diese Fusion, diese Lebensmittel quasi Riesen, es immer noch nicht möglich ist, dass er on demand eine Krakauer geliefert bekommt.
Ich finde auch, die Information ist irgendwie so die kommt so rüber wie immer noch unklar wegen AstraZeneca. Ja. So, ist immer noch am Verhandeln.
Wie viel Antibiotika steckt wirklich in den Krakauern?
Ja, genau.
Krakauer nach wie vor von der Weltgesundheitsorganisation vom Verzehr
abgeraten.
Ja. Aber es ist, sie liefern halt keinerlei Lebensmittel aus. Und auch dadurch keine Krakauer.
Ja,
aber die Schlagzeile fand ich wirklich mega gut.
Ist großartig. Also, ja. Das ist ja, führt mich gleich zum nächsten Punkt. Wir haben alle die Free Britney-Dokumentation geguckt.
Oh ja.
Bei Amazon.
Framing Britney.
Framing Britney. Läuft bei Amazon. Was Amazon? Amazon
ja.
Prime. Prime. Amazon Prime.
Amazon Primär, ey, arrivé.
Ich wusste gar nicht, wie krass diese Britney Spears Nummer läuft. Also
ja, ganz ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von der Doku, weil ich um diese Verschwörungstheorie um Britney Spears.
Wollen wir die mal kurz zusammenfassen für die Hörer, die es noch nicht, aber ohne zu spoilern, kann ich das?
Klar. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu spoilern, finde ich. Weil es gibt ja keine Konklusion.
Ja, stimmt.
Also es geht quasi darum, Britney Spears, es wird zuerst das Phänomen Britney Spears ein bisschen beleuchtet, vom Kinderstar, wie das halt gelaufen ist mit der Karriere, wer da schon immer so ein bisschen die Hoheit in der Karriere und das Sagen hatte. Das war halt schon ihren Vater.
Die Baba.
Und dass sie natürlich irgendwann zumindest im Hintergrund so ein bisschen, da war sie noch offiziell.
Nee, die war, der Vater war eigentlich, ich glaube, ich habe das so verstanden, dass der Vater eigentlich nicht die Riesenrolle gespielt hat. Auch am Anfang. Am Anfang war sie eher self-control-mäßig unterwegs.
Als kleines Kind hat doch der Vater das so ein bisschen befeuert.
Das war die Mutter. Die Mutter war mit ihr in New York und alles. Das war
für mich die Eltern halt, ne?
Ja.
Die Eltern standen hinten dran, haben diese Karriere so ein bisschen aufgebaut. Wie man das so kennt halt, ne? Und dann ist es natürlich wie so gut wie bei allen Kinderstars, dass die irgendwann einfach einen Zusammenbruch erleiden, weil die natürlich so verschürt werden, sei es Macaulay Culkin oder sonst.
Aber sie wollte es auch selbst. Sie wollte definitiv berühmt werden. Also gut, das ist auch rübergekommen. Ne? Die war ja im Disney Club und schon? Dann,
aber ich glaube, du weißt, du kannst es als Kind nicht einschätzen, was du dich da einlässt, wie das dein Leben quasi in Bahnen lenkt, die du später vielleicht nicht mehr haben willst.
Und sie hat auch selbst gesagt, sie hat die Kontrolle. Also auch bei ihren Shows hat sie auch gesagt, sie ist keine Diva, sie weiß, was sie will und sie ihr passt was nicht, sie kann so nicht performen und sie möchte, dass das geändert wird. Das so hat, halt.
Ja.
Also ihre, so, ihre da war es schon, die war keine Marionette, sondern klar wurde es dann irgendwann instrumentalisiert, das ist klar, ab einem gewissen Punkt, wenn du merkst, du kannst mit jemandem Geld verdienen, dann ist das so, aber sie hat trotzdem sehr viel selbst entschieden.
Also als Interviewpartner steht da ihre langjährige Assistentin bereit, die hat quasi... Ja, die hat dann quasi erzählt, die hat die Britney eigentlich begleitet, seit sie Kind war.
Ja.
War die so die persönliche Assistentin, die überall dabei war. Und das ging dann irgendwann mal so weiter, bis Britney diesen berühmten Zusammenbruch hatte. Sag mal, das ist schon ein bisschen vorher was passiert, was sie halt so weit unter Druck gesetzt hat, bis es irgendwann mal so weit kommen musste, dass sie zusammenbricht. Und
ja,
dann ist eben,
das lag halt an den Medien, an Paparazzi, ne, an das heißt, Schlagzeilen und jeder Schritt wurde verfolgt.
Und ihre Kinder ausgeschlachtet wurden.
Ey, wisst ihr, was gar nicht vorgekommen ist? Wie diese Blitzhochzeit ist überhaupt gar nicht vorgekommen. Die ist doch einmal.
Kevin Featherland?
Nee, die ist doch einmal mit einem Schulfreund nach Las Vegas und hat den geheiratet.
Echt?
Das wurde sofort annulliert. Wisst ihr das nicht mehr?
Nee, aber ja, gleich
das
mal. Googlen,
das wurde sofort annulliert.
Okay.
Also innerhalb von 48 Stunden kannst du das. Also das Ding ist eh nichts wert.
Also in Las Vegas kannst du dich an einen Automaten scheiden lassen. Du brauchst nur deine Hochzeitsnummer und die Nummer, deine Steuer- oder Personalausweisnummer und dann kannst du dich scheiden lassen.
Und erst wenn du das einreichst, bist du quasi offiziell verheiratet, aber die haben das sofort wieder eingezogen und das ist überhaupt gar nicht vorgekommen.
Oh, der Spiegel schreibt von 2004, ein Scherz, der zu weit gegangen ist. Eine letzte Hoffnung bleibt den männlichen Fans von Britney Spears noch wenige Stunden nach der Trauung bereut das Popsternchen seine Entscheidung und denkt über die Annullierung nach.
Aha. Also das war wahrscheinlich wirklich einfach nur ein Spaß, eine Schnapsidee. Aus einer Sektlaune raus entstanden oder sowas.
So ein Prosecco-Läunchen raus.
Genau. Und jedenfalls, genau, um da kurz anzuschließen, das ist natürlich dann alles auch bös schief gegangen und die Presse hat sie belagert und und genau diese Belagerung hat es eigentlich dazu geführt, dass sie dann auch irgendwann mal ausgetickt ist und hat auch mal mit einem Regenschirm auf einen Reporter eingeschlagen und aufs Auto von einem Paparazzi und ist dann alles gemündet in dieser berühmten Szene, wo sie sich die Haare abrasiert.
Genau, und da hat mir ihr dann gerichtlich einen Vormund zugesprochen.
Ja.
Und das war dann eben ihr Vater.
Genau.
Und seitdem ist es wohl so, dass Britney Spears die Art, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt, sich stark verändert hat. Und auch vor allem den Content, den sie so auf Instagram postet, der auch irgendwie so seltsam differenziert immer ist. Und es gibt, und da habe ich eigentlich gehofft, dass da die Doku viel mehr drauf eingeht, weil es gibt so eine riesen Community, die diese Free Britney-Verschwörungstheorie hat, dass Britney Spears quasi gegen ihren Vormund ankämpft. Das sind auch die immer wieder protestieren vor irgendwelchen Gerichtsgebäuden, wenn immer wieder was entschieden wird. Die quasi sagen, Free Britney, der Vormund soll quasi abdanken, sie soll wieder Herr über ihr Leben werden, ihre eigenen Entscheidungen machen. Und was ich da mir viel mehr gewünscht habe, ist dieses drauf eingehen auf diese Verschwörungstheorien von ihren Instagram-Stories und Instagram-Posts. Weil dann immer gesagt wird, okay, sie hat in der rechten Hand eine verdorrte Rose, was darauf hindeutet, dass es so und so ist. Und dann hat irgendjemand drunter geschrieben, hier Free als Kommentar, Britney, wenn du Hilfe benötigst und irgendwie befreit werden musst, dann trag im nächsten Video irgendwie blaue Socken und dann hat sie im nächsten Video blaue Socken an und dann ist es die Bestätigung. Und da gibt es nämlich eine riesen Community im Internet, die aus diesen ganzen Instagram-Posts und Stories probiert, diese Hilfeschreie rauszudeuten. Das ist leider in der Doku gar nicht so aufgegriffen worden. Ich habe eigentlich gedacht, es dreht sich eher darum.
Ja, also es war viel Rückblick, viel Rückblende, viel wie ist es dazu gekommen. Und am Ende vom Tag ist eigentlich, also die Sache ist halt auch die, dass noch, wenn ich das hoffentlich wieder richtig gebe und richtig in Erinnerung habe, dass die so Anwälte und so gesagt haben, es wurde einfach noch nie ein Vormund wieder zurückgenommen. Also,
und wir haben einen Film gesehen, einen Spielfilm, wo es auch um Vormundschaften in den USA ging, wie das funktioniert. Das war ein Geschäft, das war, glaube ich, ein Netflix-Film, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wo eine Dame, ein Betreuungsbüro hat und es auf ältere Herrschaften abgesehen hat, viel Geld haben und die gehen dann
We
quasi...
We Care a Lot oder I Care a Lot heißt der Film. Ja, mit der wunderbaren, wie heißt sie, die bei Gone Girl die Frau gespielt hat.
Läuft auf jeden Fall bei Netflix. Und das zeigt so ein bisschen das System, glaube ich, dahinter. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass du einfach so... entmündig werden kannst, wenn du die mit einem Arzt zusammen und so.
Rosamund Pike.
Es ist sau abgefahren.
Aber also, tatsächlich ähnlich.
Das ist, ja, ja, der Film ist empfehlenswert. Gibt's bei Netflix.
Genau. Also die ist so eine auf selbstständiger Basis oder, ja, ich glaube so, ja, also die ist auf selbstständiger Basis unterwegs und
macht Leute, halt die Kippen voll.
Genau, und die gehen halt, zu, also die pickt sich halt anhand von, die bekommt irgendwie Akten hingelegt und sagt, ey, die Frau oder beziehungsweise mit der können wir Geld machen. Und dann gehen die halt einfach zu, ey, das müsst ihr so vorstellen, als würden die auf einmal bei unseren Eltern auftauchen, Vater, Mutter, und sagen dann, also die alleinstehend sind, wenn sie alleinstehend wären und sagen, ja, ich bin jetzt ihren Vormund und sie ist nicht mehr in der Lage, die bekommt Tipps von den Hausärzten, also von den Hausärzten quasi.
Die steht alle
und
eine.
Genau, und sagt, ey, die war beim Check-up und die war irgendwie komisch, aber das war einfach eine stinknormale Frau, weißt du, die alleine lebt und klarkommt, dann kommt sie halt auf einmal auf den Plan und sagt, ja, ich bin jetzt ihren Vormund.
Das ist so der moderne
Enkeltrick. Und sie kommen jetzt, ja genau, aber ein gesetzlich abgesegneter, das ist ja das Schlimme dran. Und die kommt dann tatsächlich in ein Heim. Und während ihr dann ins Heim kommt, wird halt ihren kompletter Besitz verhökert, weil sie ja entbündigt ist.
Und dann wird das komplette Privatvermögen umgesetzt, damit da die Heimkosten bezahlt werden, wenn sie halt vorher stirbt, bleibt
natürlich
der Rest
dann natürlich in Absprache mit dem Heim, ne?
Ja,
natürlich.
Ja, genau. Aber
das ist furchtbar,
wie reell
das
ist, weiß
tatsächlich,
ich jetzt
nicht. Tatsächlich ist es, läuft in Deutschland ziemlich genauso.
Ah, das so glaube ich nicht.
Ich könnte da ein paar Beispiele aufzählen, aber würde ich jetzt nicht machen. Aber das ist tatsächlich, gibt es in Deutschland auch ganz, ganz krasse Regelung und so, ich sag mal, ja, es ist fast schon so eine Pflegeheim-Mafia teilweise.
Das ist heftig.
Bei gewissen Dingen, ja. Was mir aber bei der Britney-Doku aufgefallen ist, dass ich bin ja ein großer Fan von diesen selbstgemalten Plakaten, ne, die überall hochzeigen. Und das ist mein persönliches Highlight bei diesen Free Britney-Dokus, sind die Plakate, die immer von den Gerichtsgebäuden hochhalten. Weil du vor allem siehst, dass anscheinend der amerikanische Protestaktivist an sich nicht plant, wie er ein Plakat beschriftet, sondern er fängt an zu schreiben und dann wird der erste Buchstabe, der wird noch richtig dick gemalt, ne? Der wird noch ausgemalt, der hat noch richtig dick Farbe und dann merkt man aber, dass, was ich nicht, Britney für das Hochkantplakat ein bisschen zu lang ist. Und dann musst du die restlichen Buchstaben kleiner machen und musst die hinten so ein bisschen eng machen und malst sie auch nicht mehr aus. Du gibst dir generell nur so bei den ersten zwei Buchstaben überhaupt Mühe. Und dann wird's nach hinten sehr dünn. Und deswegen haben die meisten Plakate immer so einen dicken ersten Buchstaben. Und ist nach hinten raus dann immer so ein bisschen beschämt. Und das ist tatsächlich irgendwie, ist mir das bei sehr vielen Plakaten, vor allem in dieser Doku aufgefallen, das fand ich schon sehr witzig.
Das kenne ich noch, wenn ich CDs beschriftet habe, so selbstgebrannt. Da fängt man vorne rum an, einen riesen Buchstaben zu machen, dann wird es immer kleiner, dann gehst du um die CD außen rum so.
Da hast du auch keinen Nerv mehr, irgendwann. Also jeden Buchstaben so auszumalen, ey.
Ich habe gerade, während wir jetzt eine Push-Up-Nachricht bekommen, was... Conny hat die Mayonnaise in der Hand.
Conny, wir haben ja hier gerade nebenbei Mayonnaise und die Hähnchenteile gegessen. Ne? Ja. Und ich weiß jetzt auch, wo diese Mayonnaise herkommt. Die ist noch vom Serviervorschlag aus Folge 34 oder 35.
Ja, Mayo wird aber nicht schlecht.
25.12.2020, heute haben wir April 2021.
Ach, ist kein Problem.
Gar kein Problem.
Hat auch gar nicht gebitzelt.
Wenn sie bitzelt, tust du mit Wasser stricken.
Ist eine schöne Entschlackungskur.
Ich habe gerade wieder so eine Spam-Mail bekommen. Ich wollte Ihnen ein zusätzliches Einkommen anbieten. Das durchschnittliche Einkommen unserer Kunden beträgt 350 Euro pro Tag. Wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie mir eine WhatsApp. Und dann kommt eine Telefonnummer.
Ja, mach mal.
Was ich eigentlich hinaus will, ist, man bekommt ja immer noch irgendwelche Spam-Mails, ne? So von Leuten, die irgendwie Geld brauchen, um irgendwie ein Konto in Uganda aufzulösen. Ne? Und manchmal denke ich mir, ey, vielleicht ist einmal was dabei, was wirklich stimmt.
So wie bei Napoleon Dynamite. Der Bruder, der Kipp.
Mit der La Fonda.
Ja, mit der La Fonda.
Ja, also Fonda. Und dann denke ich mir dann so, und irgendwann erzähle ich das so daheim, also so, ach, ich bekomme auch ständig irgendwelche Spam-Mails und irgendein Onkel aus Uganda, der irgendwie eine Fabrik hatte, ist jetzt gestorben und ich bin Alleinerbe. Und dann irgendwann
sagt einer,
ist mein Vater auf einmal so ganz ruhig und sagt, Daniel, ich muss dir was sagen.
Dein Onkel aus Uganda ist gestorben.
Der Onkel Willi ist tot.
ich hatte in den 80ern eine Affäre. Das mit so der gut, Frau ey. Von dem
Onkel Willi. Ja.
Und jetzt sind beide gestorben und du bist wirklich der Alleinerbe, weil es gibt sonst keine Kinder mehr. Also einmal von diesen ganzen Spam-Mails muss es doch stimmen. Und die Leute warten auf der anderen Seite von der Leitung.
Wenn du jede beantwortest. Einfach.
Und ja, genau. Und die warten auf der anderen Leitung und so, warum antwortet der denn nicht? Und hockt so neben dem, neben so einem Bündel Geld, ne, einfach, ne, so, oder neben Gold oder sowas.
Er sitzt auf so einem Sack voll Geld.
Oder er hat so die Urkunde von der Fabrik oder sowas schon fertig unterschrieben, so, warum schreibt er denn nicht, so, weißt du? Also einmal
also
muss es richtig sein.
Die würden dich über was anderes kontaktieren als irgendeine Mail, einfach so.
Wahrscheinlich glaub, wird ein Notar so dich anschreiben. Ja. Ich tippe drauf, dass ein Notar dich anschreibt.
Du kriegst einen Fax dann.
Deswegen, Leute, Aufruf, immer alles beantworten mit allen richtigen Daten. Einmal ist es richtig.
Kann nichts passieren.
Ja.
Ist noch nie was passiert.
Du kannst halt nichts verlieren. Genauso wie, was ist diese Geschichte? König Kunde zahlt 89 Cent für das Recht, dich herumzukommandieren. Und lässt notfalls den Geschäftsführer kommen. Damit hast du mich neugierig gemacht mit dieser Notiz, lieber Micha.
Das ist wieder so eine Notiz, wo ich nicht mehr genau weiß, um was es geht.
In der Notiz steht wortwörtlich, König Kunde so geil, bezahlt 89 Cent für das Recht, dich herumzukommandieren und lässt sich notfalls den Geschäftsführer kommen.
Ja, es ist,
da wurde ich aufmerksam drauf und denke, was will er da für eine Geschichte mit erzählen?
Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwo... Falsch wieder irgendwo in einem Discounter, wo sich einer aufgeführt hat, weil er irgend so ein 0815 Produkt umtauschen wollte, dann erstmal sich, wie ich selbstverständlich von hinten an die Kasse drängelt, da hätte ich schon in die Chuzpe dazu, wenn ich tatsächlich wirklich mal in die Verlegenheit käme, in einem Discounter was umzutauschen, würde ich mich, wie das gemeine Fußvolk, hinten an der Kasse anstellen, wird warten, bis ich dran bin und dann mein Anliegen erklären. Und selbst dann wäre mein schlechtes Gewissen so groß, weil du ja diese Kassenschlange auffällst, dann steht die auf,
solche
läuft
Leute
wieder irgendwie rum, dann hast du den Kassenzettel dabei, dann musst du diesen Posten runterstreichen, dir das Geld irgendwie auszahlen musst ins Büro.
Ich würde darauf achten, dass auch keiner mehr da ist, dass ich so in dem Moment bin, wo du mal alleine
aber
bist
Leute,
mit der Kassiererin.
Aber Leute, die von hinten an die Kasse kommen, während du eh schon da stehst und dann ihren scheiß 89 Cent Umtausch rummachen und wenn dann nicht alles geil funktioniert, dann wird der König Kunde rausgekramt. Und wie gesagt, ey, das Erste, was ich mache, wenn mir wirklich der Pauli Zeitmaschine zur Verfügung steht, ich fahre zurück und jemand, der dieses der Kunde ist König, das erste Mal gesagt hat, der kriegt von mir einfach direkt eine Schelle.
Ja, genau.
Eine Schelle und ein Halsmaul.
Und dann überleg dir einen neuen Spruch. Ja. Überleg dir einfach einen neuen Spruch.
Dann macht's wieder Blitz und dann komme ich wieder zurück in die Gegenwart.
Ja. Also das, was ich schon Lustiges erlebt habe, ist im Reisezentrum der Deutschen Bahn.
Ja.
Da wird wirklich... Da gibt's ja diese Garantien, also im Regionalverkehr, dass du irgendwie so und so viel 5-Minuten-Garantie gibt's in Nordhessen oder 10-Minuten-Garantie. Und dann werden wirklich, da geht's um 20 Cent.
Ja.
Weißt du, was das für ein Akt ist?
Ja.
Ein Riesenpapierakt, ein Verwaltungsakt, 20 Cent. Aber die spüren sich wirklich alle auf, wie die, als wenn sie mit diesem Wisch das Recht haben. Also wegen 20 Cent. Fahren aber wahrscheinlich mit dem Auto. 15 Kilometer bis zum nächsten Punkt, um das da einzulösen, weil das ihr Recht ist.
Prinzip, das ist der Kunde ist König und das lässt er raushängen.
Ich hatte mal eine Kollegin, die ist hat die Basics in einem großen Supermarkt gekauft und ist dann extra nochmal 5 Kilometer Umweg gefahren, und weil das da im Discounter billiger ist, um dann zu gucken, wo sie am günstigsten tanken kann, und fährt dann einen Riesenschleif dahin, um im Endeffekt einen Euro gespart zu haben am Ende vom Tag, aber 2,50 € Benzin mehr verschleudert zu haben. Aber dann sind die glücklich.
Ja.
Weil sie irgendwas gespart haben. Sparen kannst du nur, flieg nach Amerika, nimm dir eine Schere mit, weil Couponing extrem und so, ja. Also das.
Ich glaube, funktioniert das noch so?
Ja, das funktioniert noch so.
Echt? Ja. Weil ich meine, da gab es ja auch schon so Serien und da war ja das Ding, dass sie mehrere so Coupons in der Logik gegeneinander ausgehebelt haben. Wo es dann irgendwie hieß, ja, du kriegst irgendwie. Mit dem einen Coupon kriegst du ein Waschmittel gratis und mit dem anderen Coupon kriegst du 3 zum Preis von einem, und wenn eins nichts kostet, kosten dann 3 auch nichts. Ganze Einkaufswagen voll Waschmittel für Ume, ne? So,
ja, das
so im Endeffekt haben die das ja gemacht. Und die eine Rabattaktion war von dem Supermarkt, die andere Rabattaktion war vom Waschmittelhersteller.
Ja, ja.
Und dann haben dann so Muttis, so Karens, haben dann so das ganze Wochenende da gesessen, haben sich aus den Plättchen die Coupons ausgeschnitten und haben
die kannst
quasi
du dir mittlerweile auch ausdrucken,
quasi zusammengefunden und haben da quasi ausbaldowert, was sie am besten kaufen. Was das Schöne ist, dass sie dann alle 2 Wochen mit 180 Flaschen Spüli heimkommst, die du in 100 Jahren nie aufbrauchst.
Ich weiß auch gar nicht, was ich damit
Raum anbauen musst, um deine Schnäppchen zu lagern.
Ja, ja. Also ich beobachte das manchmal so in der Drogerie, ist das ist sowas gang und gäbe, da wo irgendeine Creme, wenn du die kaufst, noch irgendwas umsonst kriegst oder sowas.
Doppelte Payback-Punkte.
Ich krieg sowas, nee, das ist dann immer so auch so ausgespart, also da haben sie dann immer so ein Schild dranhängen, okay. So draußen an diesem, am Regal, wo diese Creme ist, und dann beobachte ich dann immer so die Leute, also ich stehe meistens hinter in der Kasse und dann wird diskutiert, ja, aber das gilt nicht für die Creme, das ist nur für die andere Creme und so weiter. Insgesamt ist mir das alles, ganz ehrlich, einfach zu blöd. Es ist mir einfach zu blöd.
Es ist mir zu, die Zeit ist mir einfach zu viel wert, um
mich damit ausführlich zu befassen. Ich möchte diese Ware haben, ich kaufe diese Ware, hier ist das Geld, tschüss.
Ja, aber ich verstehe die Leute auch nicht.
Ich finde es sau dumm.
Mir geht auch auf den Sack dieses Rumgefeilsche dann. Ja, ja,
das geht mir auch auf den Sack. Das geht mir ganz tierisch auf den Sack.
Es gibt was, es kostet Preis X, ich bezahle es, fertig.
Das ist schon ein Spott, da geht es überhaupt gar nicht mehr drum, ja, irgendwie wirklich um was zu sparen, da geht es einfach nur um die eine Chance, sich nicht entgehen zu lassen und jemanden einfach zu drücken, also so im Preis zu drücken. Also ich finde sowas mega allmann.
Ob ich meinen Werkstatttermin jetzt auch mal im Preis drücke? Ich mache das erste Mal, ich habe das Auto jetzt 5 Jahre, ja. Das erste Mal in meinem Leben mit einem Auto, was ich besitze, das ist wirklich das allererste Mal, fahre ich zu einer Inspektion.
Weil wenn bin ich derjenige als Verkäufer, der was anbietet und sagt, hier, ich habe mir jetzt letztens ein Fahrrad gekauft und mein Fahrradhändler hat dann, ich habe dann gesagt, ja, ich brauche noch einen Helm, ich hätte noch gern Licht und ich hätte gern noch, ich brauche noch ein paar Schutzbleche und so.
Und ich zahle bar.
Und ich, also ja, das sowieso, und dann hat er gesagt, hier, die Schutzbleche, die gebe ich dir umsonst dazu, so, ne? Mhm. Das finde ich nice, da freue ich mich ehrlich darüber. Da freue ich mich wirklich ehrlich darüber. Aber alles andere mit so, kann man da nichts machen, ey, in your Arsch, ey, ganz im Ernst.
Ja, wenn wir was machen können, dann wäre mein Preis von Anfang an.
Ja, weißt du, was du machen kannst? Du kannst den vollen Preis bezahlen. Das ist, also
ich habe mir ja auch ein Fahrrad
gekauft.
Auch diese
grundsätzliche Erwartungshaltung, irgendwie einen Rabatt zu bekommen, ey, nein, ist nicht.
Ja, genau. Und das ist, wir waren ja beide beim Fahrradhändler auf deine Empfehlung hin, der hat mir ja auch eins gekauft, das kommt halt erst im November. Aber gut, es ist einfach so, wie es ist. Und ich bin da reingegangen und sage, ey, ich bin mir bewusst, was das kostet und ich will jetzt hier auch, ich will einfach wissen, was hast du da, was kostet's mich und wann muss ich mich entscheiden?
Ja.
Und weil es gibt ja auch gleich wieder, genau auch in dieser Fahrrad, das ist ja ein Riesenmarkt. Und
ja, aktuell
ist,
vor allem.
Ja, ja.
Ist ja immer eine Sache von Angeboten.
Und wenn du dann, ja, aber da muss man da verhandeln, da muss ich lieber billiger, da kaufe ich lieber im Internet, scheiß drauf, da habe ich keine Beratung und das kostet alles Geld. Und er ist auch ein bisschen von sich aus runtergegangen vom Preis, weil ich es genommen habe. Und da werde ich aber auch nochmal das, was ich wahrscheinlich gespart habe, nochmal draufstecken müssen für ein Schloss, was dir die Versicherung wahrscheinlich vorschreibt, weil es ist ein E-Bike. Lichter, ein gescheiter Helm, da ist nicht mit 20 Euro Helm getan, da brauchst du schon was Gescheites.
Gut, es ist ja nicht so, dass du das dann reinsteckst, was du gespart hast, sondern das gehört ja von Anfang an schon die
Kalkulation
mit rein.
Aber, ja,
das
also
ist ja nicht so, du kannst
dir
ja keinen Ferrari kaufen, weil du sagst, ich habe jetzt genau diese 150.000 Euro,
so,
die der kostet.
Ich meine so, das was ich da gespart habe, ne, werde ich im Endeffekt sowieso ausgeben noch on top.
Wirst du wahrscheinlich auch wieder in dem Laden lassen.
Ja, natürlich.
Ja, genau so ist es.
Das habe ich ja gemeint, und selbst wenn er mir den Rabatt jetzt nicht gegeben hätte, dann sagt er, komm, ich schreibe dir jetzt mal eine Zahl auf und dann, ne, dann würde ich das natürlich trotzdem da kaufen.
Ja.
Und ich werde wahrscheinlich auch da eher mal zu einer Inspektion mitfahren als mit meinem Auto.
Ja. Was anderes, was völlig anderes ist natürlich, wenn du irgendwas hast, wo du ständig was bestellst, ne, wo du irgendwie mit jemandem zusammenarbeitest, das ist meistens so B2B-Kram, wo du sagst, ey, ich brauche das jetzt jeden Monat, so, ich brauche das, oder das alle paar Wochen, komme ich zu dir und dann brauche ich das und so, ne, und da sagt er, und selbst da muss das von dem anderen kommen, sagt, ey, wenn du das immer wieder machst, gebe ich dir 10% drauf.
Ja,
ja, wenn es immer konstant
ist. Das ist aber normal, Usus.
Oder auch, ich erlebe das ja auch oft zu Hause bei uns in der Gaststätte mit dem Hotel und so weiter. Und da kommen die Leute und sagen, ja, können wir Rabatt aufs Ding haben? Sagt, ey, Digga, du pennst erst mal 20 Mal dort und dann sprechen wir mal
über Rabatt. Ich glaube, die wollen Rabatt aufs Zimmer.
Ja, also wenn sie so 2 Mal dort übernachten.
Deutsche wollen Rabatt auf alles.
Wir schlafen doch 3 Mal bei euch. So. Und daheim dann so, ja und? Da bezahlt er 3 Mal voll. Also, weißt du, und er sagt, ey,
wenn du das 300. Mal da pennst.
Ja, dann können wir mal drüber nachdenken. Aber sowas kann man dann auch anders lösen. Sowas kann man dann auch lösen. Die essen ja dann abends auch bei uns. Da gibt es halt nochmal einen Schnaps on top oder irgendwas. Ey, komm, das letzte Bier geht auf uns oder irgend sowas. Das sind die Goodies. Aber es kommt immer noch vom Verkäufer aus. Der Kunde hat das Recht, den vollen Preis zu bezahlen. Alles andere ist ein Goodie.
Ja, also wenn
also
ich ein Goodie will, dann
schäme ich mich auch, wenn vor mir Leute, wie die manchmal handeln, dann denke ich mir, ach, okay.
Also ich habe schon ganz oft so mal in einem Hotel so gefragt, wie sieht's denn aus, was kostet bei euch ein Upgrade? Ne? Also ich sag nicht, ich will's umsonst, aber was kostet das Upgrade?
Nee, du kannst ja mal fragen, was kostet.
Ja. Und da haben wir schon ganz oft einfach so, Aber weil ihr so gut gefragt habt, gar nichts.
Ja, oder so.
Genau, das ist auch so eine Sache. Oder man bekommt ja auch manchmal ein Upgrade. Und das ist auch so ein Ding, ne? Also, dass man zum Beispiel auch mal direkt beim Hotel anruft und dort fragt, ne? Mhm. Was hatten wir schon die...
Was haben wir so gemacht?
Ja, also, weißt du, was hatten wir auch schon die Situationen jetzt bei uns im familiären Betrieb, dass die Leute über Booking buchen und dann auf einmal merken, es klappt doch nicht. Können wir das bitte kostenlos schon? Und dann sagen wir, nee, geht nicht, läuft nicht. Ihr habt über Booking gebucht, wir müssen das trotzdem abdrücken und deswegen kann man es nicht kostenlos stornieren. Ist nicht. Hättet ihr halt mal direkt gebucht bei uns, dann einfach mal angerufen oder uns eine Mail geschickt, kann man da was machen. Aber dadurch, dass Booking zwischendrin ist, geht da einfach nichts mehr. Also ich finde das.
Bietet ihr nicht mit kostenloser Stornierung?
Das gibt's doch, ja schon, aber das gab's ja nicht schon immer.
Ja, stimmt. Aber es stimmt, es gibt ja Tarife, die haben die nicht mit drin. Es gibt ja Tarife, die haben keine. Es gibt Tarife bei Booking, da kriegst du das Zimmer günstig, hast aber keine kostenlose Stornierung drin.
Aha, ja gut, dann ist es aber halt so.
Ja. Und da hast du halt,
ne? Das macht halt auch deinen Preis.
Das günstig. Steht aber auch dick und fett
dran.
Und wenn du mit Kosten, ich filter ja nur mit kostenloser Stornierung. Ja. Ich weiß, das ist dann teurer.
Ja, ja, klar.
Das weiß ich. Aber ich habe für mich ein Safety. Im Prinzip ist es so, also wenn ich in Amerika unterwegs bin, dann mache ich vieles über Booking.
Und hier, das ist wie wenn dem Reisebüro Reiserücktrittsversicherung
und hier gucke ich
ach, teurer, und, dafür bist du halt
und,
safe.
Und in Deutschland, da gucke ich halt meistens, was kostet jetzt wohl ungefähr bei Booking und dann rufst du halt mal an und sagst, ich habe euch bei Booking gefunden, wie sieht's denn aus? Habt ihr das Zimmer noch da? Mhm. Und was kostet das bei euch? Und dann kriegst du meistens auch den Booking-Preis. Ja. Oder HRS-Preis oder Expedia-Preis oder Kajak-Preis oder Hotel.de-Preis oder weiß ich nicht was, .com-Preis,
ja,
aber jetzt mal alle durchgenannt zu haben.
Ja, ja.
Ich mache viel mit Booking, also in Amerika nur Booking, mache ich alles, Booking oder Expedia oder HRS.
Da ist ja per se überhaupt nichts Verkehrtes dran, ist ja 0,0. Aber das ist, also so diese, ich bin da vielleicht ein bisschen radikal mit meiner Einstellung, aber das ist nur eine, also so eine Einstellung kann nur jemand haben, der nicht angestellt ist, also der wirklich selbst irgendwie Geld verdient, als Selbstständiger oder Nebengewerbe hat oder sonst irgendwas, ne? Also weil, ich würde mal die Leute erleben, wenn der Chef zu denen sagt, du hast jetzt 12 Monate hier gearbeitet, dann werden wir mal 10% weniger von deinem Gehalt, du wirst ja nächsten Monat auch bei uns arbeiten. Also der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber das ist etwas, wo ich mir denke, ich habe auch mein Fahrrad zum Beispiel hier im Fahrradladen gekauft, also um die Ecke, der ist in der gleichen Straße, wo wir wohnen, ne? Und klar, ey, vielleicht hätte es beim, also das Fahrrad hätte es woanders nicht gegeben, weil das ist so ein Vertragshändler. Und ich wollte das Fahrrad auch unbedingt haben, aber ich hätte auch genauso gut zum Bike Max gehen können oder sowas. Aber dann bist du auch wieder in so einem Franchise-Ding, ne?
Ja, ja.
Und das ist auch etwas, was die Leute nicht begreifen. So, also hast du 300 Euro mehr ausgegeben? Sagt, na und? Ich habe einen Fahrradhändler unterstützt, der bei mir im Kiez ist, der alleine arbeitet, wo es geht, Geld direkt ankommt. Also weißt du wie? Und denke ich
oder halt auch weißt, wenn dir, keine Ahnung,
wenn was ist,
Samstags mittags die Schallung abreißt und dann kannst du dann noch vorbei und dann friemelt das Ding halt wieder zusammen.
Ganz genau, ne? So ist es nämlich auch. Und das, was ich jetzt absolut habe halt dran, ne? Ja. Und deswegen habe ich dem auch, Alex sagt, das kostet so und so viel. Ich so, alles klar, nimmst du Geld, klar, nimm der Geld.
Nimmst du Geld? Nee, ich nehme ausschließlich Pfandflaschen.
Ja, ich habe gesehen, du hast noch so ein paar Chicken-Teile in deiner Story. Nee, also nimmst du Karte oder nimmst du Cash? Ich sag, ja, nur Cash. Ich sag, cool, alles klar. Und da muss ich aber auch sagen, was ich da festgestellt habe, der war am Anfang echt skeptisch, weil, was ich auch gemerkt habe, dass die Leute teilweise sehr unsicher sind, so von wegen, du lässt dich jetzt von mir beraten und dann kaufst es dir bei Amazon oder bei Fahrrad24.de.
Oder Kaufland.de.
Genau, und da habe ich gemerkt, da habe ich auch erst am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, so um quasi damit ich würdig bin, bei ihm was zu kaufen. Ne? Aber dann, jetzt sind wir die besten Freunde. Ach, der kommt da Abend zum Essen übrigens. Ja,
nee, es gibt Hähnchenteile.
Nee, aber das ist etwas, wo ich echt manchmal echt so denke, ey, die Leute wollen nur sparen, des Sparens willen und wenn sie 2 Euro mehr bezahlen, dann leben sie trotzdem am nächsten Tag weiter. Also,
ich kenne jemanden, der hat eine App, da sind Benzinpreise, also so eine Benzinpreis-App. Ja. So, jetzt fährt er jeden Tag, ich sag mal, aus der Ecke Darmstadt nach Frankfurt und dann guckt er unterwegs, wo ist billiger.
Ja.
Und dann gibt's aber in seiner eigenen Kleinstadt, wo er wohnt, wo so eine eigene Tankstellen-App, wo die sich Tankstellen zusammengeschlossen haben, wo du noch Punkte sammeln kannst. Und da ist immer der aktuelle Preis. Und mir würde doch im Traum nicht einfallen, von hier, von Damm, nach Schweinheim hochzufahren, weißt du, um da morgens zu tanken. Das wäre eine Viertelstunde, 20 Minuten Umweg. Nee, weil auf die Idee, da zahle ich doch hier vorne lieber die 4 Cent mehr.
Ich habe noch nie das gezielt getankt. Also in dem Sinn, dass ich gesagt habe, oh, ich tanke nur donnerstags abends, weil da ist statistisch gesehen am günstigsten. Weißt du, wann ich tank? Wenn meine Tankleuchte angeht.
Ja,
ich weißt du, wo ich tank? An der nächsten Tanke.
Ja, ne? Mach ich auch so.
Vielleicht ist die mal, ne, wenn du Rush Hour hast, so voll, dass ich zur übernächsten Tanke weiterfahre. Aber prinzipiell.
Ja, ja, ich auch. Und ich sehe das, also vor allem denke ich mir immer, mein Gott, das ist jetzt 3 Cent mehr. Du sparst keinen Euro. Weißt du, was ich meine? Also das ist.
Vor allem, es ist auch wieder die Sache, Zeit. Zeit ist so unglaublich wertvoll irgendwann, dass es mir nicht wert für mich überhaupt damit zu befassen, wo es am günstigsten wäre, geschweige denn dann da auch noch extra hinzufahren.
Ja, ja.
Und dann ist vielleicht so in der Minute, wo du ankommst, fährst du da auf diesen Tankplatz und dann springt oben die Anzeige und ist genauso teuer wie woanders.
Vor allem ist mir aufgefallen.
Da kann ich mich gar nicht genug verbiegen, wie ich mir deinen Arsch beißen will.
Ich habe ja auch so Tank-Apps drauf. Ja. Ne? Hab ich auch mal so, das heißt, Google Maps macht das jetzt mittlerweile, hat das integriert.
Okay.
Wenn du die Tankstelle anklickst, zeigt er dir die Preise an. Die stimmen aber tatsächlich meistens nicht mit den aktuellen Preisen.
Müssen die nicht mittlerweile online integrieren? Irgendwo melden und dürfen nur noch irgendwie
auf den Webseiten von der das ist was für Nico, der muss
so
mal wieder kommen.
Tankkartell, ja.
Der
also
Nico
da gibt's irgendwie so eine oder es gab mal so einen Plan, dass die nur noch eine bestimmte Anzahl am Tag.
Ey, vielleicht kriegen wir ja nächsten Monat Nico einfach nochmal.
Genau.
Dann holen wir den nochmal her, dann haben wir diese ganzen Tankfragen mal, die wir hier Tankkartell, Tankpreisänderung. Das klingt schon wieder wie so eine Coupé-Werbung. Ja. Tankkartell. Ja. Wie oft wird der Preis geändert? Ja. Coupé. Ja.
Benzin kostet Geld.
Oh.
Wir decken auf.
Coupé. Ja. Das ist sowas. Ja.
Super in Wirklichkeit, super plus mit Wasser.
Coupé. Wasser in der Waschanlage.
Ja.
Wird es wieder aufbereitet?
Olivenöl in Biodiesel. Das steckt dahinter.
Ja.
Coupé. Eigenurin statt AdBlue.
Ja.
Micha zeigt uns seine Motorhaube.
Ja. Benzin entzündlich, Auto abgebrannt.
Ja. Was steckt dahinter?
Ja, das ist das sind aber so Schlagzeilen. Aber das sind genau die Dinge. Und was ich auch oft beobachte, ist dieses Theater an diesen Waschanlagen. Da, also, bist du jetzt jemand, der eine Waschanlage für ihr und sagt, ich nehme das Vollprogramm, ich bin ja immer das Billige, Wasser ist Wasser und
also,
die Bürste schrubbt schon weg.
Tatsächlich war ich schon bestimmt 2 Jahre, habe ich mein Auto nicht mehr gewaschen. Dementsprechend sieht es auch von außen aus. Aber ich habe normalerweise, was ich im Frühjahr, falls einmal durch die Waschanlage mache, mit Unterbodenreinigung, weil ich mir immer denke, dann geht das Salz ab, ne, was man ja sagt.
Lol.
Und ansonsten nehme ich das billigste Programm.
Ich auch immer. Immer. Aber da wird ja auch noch diskutiert. Es gibt ja diese High-End-Waschanlage oben bei euch in Schmoll.
Ja, ja.
Da sind ja manchmal.
Anstehen?
Ja,
die stehen
und weißt du, was ich nicht kapiere?
Eine Stunde an bis auf die Gasse. Da fährst du manchmal irgendwie einkaufen, in die Stadt fährst vorbei, siehst ein Auto in der Schlange stehen, fährst eine halbe Stunde später zurück und dann steht es irgendwie 4 Stellen weiter vorne.
Ja.
Ich wäre mir meinen Samstag auch zu schade.
Ich war ja auch schon öfters mal da.
Ja.
Also wenn nichts los ist, fahre ich da mal durch. Und da hatte ich jetzt vor ein paar Wochen einen vor mir, der hat sich die Waschprogramme erklären lassen. Man muss sich vorstellen, man fährt da rein, steigt aus, geht an die Kasse, das Auto fährt alleine schon mal rein.
Das macht er aber erst, wenn er an der Reihe ist. Anstatt, dass er es vorher macht, wo er stundenlang ansteht.
Es steht ja alles da. Ja. Nein, er wollte sich das alles nochmal erklären lassen.
Hast du mal dieses Premium-Programm genommen, wo du in diese Lounge kommst,
wenn
sie dir den Schrott
Habe ich einmal gemacht.
Kann ich dir eine Geschichte erzählen? Und zwar habe ich auch schon gemacht, auf Daniels Verheißen, dass das gut ist.
Mhm.
Ich bin da hingefahren, habe vorher gecheckt, fahre ja einen Kleinwagen, ist gar nicht so teuer, mache ich.
Mhm.
Also fahre ich da hin und du musst dir ja vorstellen, mein Auto ist ja von außen wie von innen irgendwie auch so ein Ort, wo, man kann öfters vielleicht mal mit dem Handsauger durchgehen.
Es ist ein Gebrauchsgegenstand.
Es ist ein Gebrauchsgegenstand, genau. Ja. Aber ein Daniel Stenger sieht das manchmal ein bisschen anders. Ist ja auch egal. Ich fahre dahin, sag, ich würde das gerne mal machen. Ich habe auch schon vorher entmüllt, ne? Also alles gut. Und gut.
Und es muss ja nicht jedes Auto aussehen wie Finns Klima und Volvo. Aber auch ich weiß nicht.
Ja, warte. Ich gehe dann in
diese
Lounge.
Muss ja nicht zumüllen, aber es muss ja nicht immer blinken.
Ich bin in die Lounge, habe mich da hingesetzt und da kannst du ja Fernsehen gucken, den Käffchen machen, was zu Wasser nehmen und so, ne?
Wenn und andere Leute ein Auto putzen.
Genau, ich saß dann da alleine und es hieß so, 45 Minuten. Ich so, okay, alles cool.
Mhm.
Ich da gesessen, ein bisschen Fernsehen geglotzt, kommt der Nächste rein, wir schnacken so ein bisschen und er wurde aufgerufen, war fertig. Ich so, okay, guckst du auf die Uhr, Stunde 10, kam der Nächste rein, Und wir wieder so ein bisschen geschnackt und bla und blub und hast du nicht gesehen.
Ich verzweifelt an deinem Auto.
Ey, ohne Scheiß, nach anderthalb Stunden kam einer hoch und hat gesagt, hätten sie noch Tierhaare
müssen. So total nass geschwitzt.
Hätten sie
so
noch Tiere im Auto.
T-Shirt,
hätten sie
blutige Finger.
In so einem Tschernobyl-Strahlenanzug.
Ja. Ja. Das war gar nicht, ich fand's gar nicht so. Da sagt er zu mir, hätten sie noch Tierhaare im Auto, müssten sie das extra bezahlen.
Krass.
Und ich sag, ey Leute, was ist denn das Problem? Haben sie sich mal ihr Auto angeguckt, ihre Scheiben von innen?
Ja.
Dafür lasse ich das doch machen.
Ja, ja.
Ich hab ja gesagt, es ist extrem dreckig. Ja, nee, alles gut. Weißt du? Also, das war mir schon unangenehm.
Die beste Waschstraße, in der ich jemals war, da waren wir mal in Nürnberg.
Aber ich würde es immer wieder machen, davon mal abgesehen, weil das ist echt ein Top-Service.
Ja.
Und ich habe denen auch noch einen Zehner in die Hand gedrückt, weil es wirklich, also so sauber hast ein Auto nur, wenn es frisch aus der Fabrik kommt.
Ich habe das auch einmal machen lassen, bevor ich mein Auto in Zahlung gegeben habe, damit es auch richtig schnieke aussieht. Das hat niemand angeguckt. Ich habe das einfach nur die Schlüssel abgegeben, die Fahrzeugbriefe, und dann war das okay. Ich bin so ein bisschen geärgert. Aber da war es eben auch so, dass das Ding hat wirklich hinterher geblinkt. Und die haben auch jede Ritze sauber gemacht. Die haben dann am Schluss, hast du so eine Tüte auf dem Beifahrersitz, wo quasi der ganze Müll drin liegt, den sie irgendwo rausgefischt haben. Also die schmeißen nichts weg, sondern legen die Mülltüte ins Auto. Kannst du mal durchgucken, ob da nicht vielleicht doch nochmal so ein Flyer drin ist von dem Pizzaservice von vor einem Dreivierteljahr, den du noch brauchen könntest.
Oder eine alte Royal TS-Verpackung.
Bei mir waren es tatsächlich Mayonnaise-Päckchen von McDonald's, die wahrscheinlich unter dem Sitz lagen.
Ja, kannst du froh sein, dass sie nie aufgegangen sind.
Nee, aber das ist wirklich, das ist disgusting.
Aber das ist schon gut. Aber was ich noch sagen wollte, Nürnberg, die Waschstraße, die war wirklich spektakulär. Du bist auch erstmal durch so eine riesige eigentliche Waschstraße durchgefahren und dann konntest du dein gewaschenes Auto in der riesigen Halle auf den Fahrderbahn stellen. Da waren bestimmt so 10 so Fahrderbänder nebeneinander. Und da ist es langsam durch diese Halle gefahren. Und in der Zeit, du bist dann so raus, aber auch so ein Wattebereich, und du konntest noch da drauf gucken, sind 8 Leute um dein Auto gewieselt, haben für alles einen frischen Lappen genommen, und während das Auto quasi auf diesem riesen Vaterband durch die Halle gefahren ist, haben wir das komplett sauber gemacht, von innen gesaugt, die Scheiben sauber gemacht, den ganzen Müll auch raussortiert in den Müllbeutel.
Bis
es am Schluss auf diesem Vaterband war das Auto gewienert. Und zwar innerhalb von, also lass es mal 10 Minuten dauern, bis es da durchfährt. Wahnsinn.
Wie so eine Produktionsstraße, nur mit Wienern.
Gibt's in Kassel auch. Gibt's in Kassel auch. Ja.
Also in Spanien gibt's eine Tankstelle, da ist auch eine Waschstraße, beziehungsweise Waschstraße ist, das Ding ist im Freien. Also das Ding, was ja in so einer Waschanlage ja hin und her fährt, ist ja in der Halle drin. Ja. Ne? Und dadurch hast du immer so das Gefühl, dass sich das bewegt alles. Ne?
Ja.
Aber das ist ja eigentlich nur dieser Bogen, der über dein Auto drüber fährt. Und da war das im Freien, das sah weird aus. Also dein Auto ist so stehen geblieben halt, ne? Und das Ding ist so oben drüber gefahren. Aber dadurch, dass keine Halle da war, war das total ganz einen anderen Eindruck gemacht davon. Das fand ich geil. Und ich find's auch irgendwie total sinnvoll auf eine Art, weil ich meine, das Ding ist ja immer draußen, ne? Wofür brauchst du eine Halle eigentlich?
Ja gut, du würdest dich wundern, wie viele Leute ihr Auto waschen, wenn es regnet, an dieser krassen Waschanlage in der Würzburger Straße da in Schweinheim oben.
Warum?
Ja gut, ich meine, also wenn es schifft, würde ich mein Auto jetzt nie waschen lassen. Nicht, weil der Regen mein Auto sowieso sauber wascht, das nicht, aber durch den ganzen Dreck auf den Straßen, durch Spritz, weil sie der Auto hinterher eh wieder aus wie Sau.
Ja, ja.
Aber ich denke mal, das sind viel irgendwie so Geschäftswagen, sonst irgendwas, oder so Mietwagen, die dann irgendwie zwischendrin sauber gemacht werden und die werden dann durch die Waschstraße geschickt. Aber ich denke mal, dass
Rain or Shine.
Beim Regen schon die Klientel weniger ist, die ihr Auto wäscht, und wenn dann die Waschstraße noch im Freien ist, macht es überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Also bei Regen das Auto zu waschen.
Ja, genau, deswegen, das ist ja die Frage.
Und
ne?
Wenn ihr halt in Spanien irgendwie 350 Sonnentage hast im Jahr.
Genau.
Dann kannst du das Dach sparen halt. Die 3 Regentage machst du halt dann zu.
Aber einmal so eine Grundsanierung einmal im Jahr finde ich geil.
Ja,
das muss ich auch sagen.
Ich muss das jetzt auch mal wieder machen lassen.
Das mache
ich normalerweise auch, aber durch diesen ganzen Umzugs- und Umbaustress hat mein Auto, ich habe tatsächlich vor der Baustelle mein Auto wesentlich mehr wertgeschätzt als jetzt im Sinne von gepflegt und wieder sauber gemacht und irgendwas. Und beim ersten Kratzer, den ich irgendwo hatte, nachgeweint, denn am Schluss hast du halt irgendwie, ich muss so irgendwie so Metallregale kaufen, scheißegal, schmeiß die hinten in den Kofferraum und dann hast du da einen Kratzer, da einen Kratzer. Das tut ja nicht mehr ganz so weh, aber am Anfang ist es schon.
Also lass es jetzt auch nochmal machen, auch da oben, weil das einfach super ist und weil die total, also die waren, der war, glaube ich, echt, es tat mir auch wirklich, es war auch wirklich, ich meine, ich hatte tatsächlich aber auch, das habe ich vergessen, so Schokoladen, so kleine Schokoladen-Weihnachtsmänner.
Die haben sie in den Sitz gerieben.
Nein, die waren hinten, also du hast ja halt in den Türen diese Ablagen.
Ja, ja.
Ich glaube, das war der Punkt, woran er verzweifelt. Es tut mir leid. Aber ich jetzt mal mit den Autos erstmal durch die Inspektion gejagt habe nach 5 Jahren Besitz und die alles daran gemacht haben, werde ich ihm danach eine eine Kur gönnen von innen und außen. Und
das hat er sich verdient.
Das hat er sich verdient. Leute!
Ist schon wieder soweit.
Ja. Zur Uhr stehen hier 72 Minuten.
Oh.
Habe ich eigentlich auf Rekord gedrückt?
Ich wollte noch.
Ja, doch, habe ich.
Wenn du jetzt nicht Rekord gedrückt hast, bringe ich dich um.
Müssen wir es nochmal wiedergeben. Ja.
Ich wollte noch vom Beef in der Klemmbaustelle berichten. Natürlich sein, dass ich das noch weiter
hochschaukel. Hau raus, wir haben noch Zeit.
Und zwar,
wir sind ja nicht Sendezeit gebunden oder so.
Bin ich quasi, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, in meine Erzählerposition.
Am Anfang war das Feuer.
Ja, nee, am Anfang war der Legostein, noch nicht mal. Also es geht darum, ich habe im Internet eine Nischen-Community entdeckt, das ist eine komplette Parallelwelt, in die ich da abgetaucht bin. Und zwar ist es die Welt der Klemmbaustein-Fans. Und zwar, ich sage bewusst nicht Lego-Bausteine, weil sich die Klemmbausteine mittlerweile nicht mehr nur noch von Lego gemacht werden, sondern auch von vielen anderen Herstellern, weil mittlerweile das Patent auf den Lego-Stein ausgelaufen ist. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe früher als Kind auch schon gerne Lego gespielt.
Ich auch.
War mein allerliebstes Spielzeug und später vor allem Lego-Technik. Ich liebe auch bis heute noch Lego-Technik. Das ist meiner Meinung nach das intelligenteste Spielzeug, das es gibt. Wenn du siehst, was mittlerweile mit Lego-Technik möglich ist, ist der absolute Wahnsinn. Und war ein großer Fan. Irgendwann natürlich hörst du auf mit dem Lego-Spielen, findest andere Hobbys, gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Vor ein paar Jahren hat mich ein Arbeitskollege darauf aufmerksam gemacht, der wohnt in Sachsenhausen. Da gibt es wohl einen kleinen Lego-Laden und der Typ, der den betreibt, das ist wirklich so ein furzkleiner Laden, der ist so groß wie eine Telefonzelle, also der Verkaufsraum. Hinten anscheinend ein Mega-Lager, aber die Verkaufstheke extrem klein. Der hat einen YouTube-Kanal und der ist relativ erfolgreich damit. Da bin ich erstmal auf den sogenannten Held der Steine gestoßen. Ist ein Frankfurter Ladenbesitzer, Thomas Panke oder so heißt der. Der eigentlich in seinem YouTube-Kanal einfach ohne Schnitt, ohne Intro, ohne Musik, ohne irgendwas setzt sich hin, stellt ein Lego-Modell vor, sagt, was ist cool dran, was kann das, was kann es nicht. Ich bin vor allem hängen geblieben, weil der diese Lego-Technik-Modelle auch vorgestellt hat, so ältere, die ich früher hatte als Kind. Und dadurch habe ich den Abonnenten so ein bisschen weiterverfolgt, wie wir es vorhin hatten. Ne? Es ist so, du hast so dieses YouTube-Ding, du hast mal einen abonniert und da guckst du ab und zu mal rein, kriegst was vorgeschlagen, aber guckst nur die drei Videos, die dich interessieren. Und irgendwann habe ich eine Schlagzeile gelesen, dass der Beef mit Lego hat. Und es kam wohl daher, dass der in seinem eigenen Logo hatte er einen Noppenstein abgebildet. Ne? Also so ein Baustein mit so vier Noppen oben drauf. Und wollte sich das irgendwie als Logo eintragen lassen für seinen Briefkorb und weiß ich nicht was. Und da hat Lego gesagt, nee, ist nicht, weil die 3D-Marke am Noppenbaustein, die gehört noch uns. Das Patent nicht, aber halt irgendwie diese 3D-Marke. Und da hat er irgendwie Beef mit Lego gekriegt und das ging schon so krass durch die Medien. Und am Ende war, er durfte sein Logo nicht behalten, er musste sein Logo abändern, dann hat er schon so ein bisschen Brass auf Lego gehabt. Dementsprechend sind auch die Videos, also er hat über Lego schon immer sehr differenziert berichtet, er hat auch gesagt, was scheiße ist, was er nicht so gut fand, ne, wenn irgendwie neue Farben eingeführt wurden, die kacke waren oder Farben verbaut wurden, die keiner selbst irgendwie brauchen kann, ne, oder irgendwie so ein Kram, da hat er eigentlich nie mit hinter dem Vorhang gehalten. So, Beef 1. Er hatte Stress mit Lego und da wurde die Ansicht von Lego schon so ein bisschen differenzierter und du hast gemerkt, dass diese gute Firma Lego auch so ein bisschen Schattenseiten hat, wenn es um den rechtlichen Kram geht. Dann ging es los, es gibt immer mehr so China-Hersteller, die auch Lego-kompatible Steine erstellen und die irgendwie dann importiert werden und da gibt es einen einen Laden, der heißt irgendwie Johnny's World. Und der vertreibt alles, was aus Klemmbaustein ist, außer Lego. Und der hatte jetzt vor kurzem das Problem, er hat einen Container in China bestellt mit 100% eigentlich legalen Klemmbausteinsets. Die wurden aber von Lego am Zoll festgehalten. Was? Und da war quasi die komplette Ware drin, die der eigentlich für den Verkauf in nächster Zeit geplant hatte. Das heißt, Lego hat damit quasi probiert, seinen Laden auszutrocknen, sage ich jetzt mal. Und das hat wiederum so hohe Wellen geschlagen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann Lego einfach so einen Container festhalten? Was ist da die rechtliche Grundlage? Und dabei geht es anscheinend um diese Minifigur. Und diese kleine Lego-Figur, da ist auch irgendwie noch eine 3D-Marke drauf. Und die darf nur Lego herstellen und andere Figuren müssen anders aussehen.
Was definiert eine 3D-Marke?
Im Endeffekt die Form von irgendwas. Ne?
Die Sache, okay.
Das Patent an sich
was du anfassen kannst. Kommt auf die
Funktion.
Ja, okay.
Weil Lego hat sich damals anscheinend patentieren lassen, dass auf der Unterseite von den Lego-Steinen hast du diese Röhren. Mhm. Und die bedingen, dass sie die Noppen oben festhalten. Weil es gab wohl den Stein an sich schon vorher von der anderen Marke. Die haben aber nicht fest ineinander gesteckt. Und Lego hat dann diesen Stein genommen und hat überlegt, wie kriege ich das hin, dass wenn die Steine, dass die nicht nur von der Schwerkraft aufeinander halten, sondern selbst wenn ich das Ding umschmeiße, dass die Steine immer noch ineinander stecken. Und die haben diese Röhre erfunden dann auf der Unterseite des Noppensteins, sag ich mal. Auf jeden Fall ist das ein Wahnsinn, wenn du dir diese Community anguckst. Und dann ging es eben darum, dass viele dann gesagt haben, oh Lego, wie könnt ihr nur den kleinen Laden so kaputt machen, weil ihr nicht mit klarkommt, dass quasi jetzt Konkurrenz auf dem Markt ist und vor allem die Konkurrenz mittlerweile bessere Sets herstellt als Lego selbst.
Mhm.
Ne, dann ist der Held der Steine, der eine riesen Reichweite hat. Du kannst dir nie vorstellen, ja. Was für eine, wie viel, ich glaube 700.000 Abos hat der Typ, der ohne irgendwas, einfach nur vor die Kamera, ohne Schnitt, ohne irgendwas, der hat ein paar Lichter aufgestellt und da stellt der Lego-Sets vor und sagt, das ist cool, das ist scheiße. Er sagt auch, was cool ist, er sagt auch, was scheiße ist. Und der hat halt eine riesen Fanbase und der hat auf
683.000 Abonnenten.
Ne, das ist der Wahnsinn. Also
770 Videos.
Krass. Ne, und dafür, dass der eigentlich nur Lego vorstellt. Ne, das ist nie wie so ein Insta-Influencer, der, weiß ich nicht, eine alle jugendlichen Mädchen irgendwie abholt oder sonst irgendwas. Das ist eine krasse Nische, meiner Meinung nach. Und der hat sich halt jetzt der hat es so ein bisschen publik gemacht, was das Problem bei Lego ist, dass halt die Sets immer einfallsloser werden, dass sie immer teurer werden im Vergleich zu dem, was du kriegst und was du früher mal gekriegt hast. Und sieht das Ganze so ein bisschen differenziert. Und der hat halt auf dieses Zollproblem mit diesem Johnny's World aufmerksam gemacht, weil Lego wegen dieser Minifigur die Sachen festgehalten hat, obwohl es noch nicht geklärt ist, ob Lego überhaupt das Recht dazu hat.
Mhm.
Ne? Also da sind wieder komische juristische Hebel ausgenutzt worden, um diesem kleinen Laden so ein bisschen zu schaden. Und das haben die nicht auf sich sitzen lassen. Dann haben die ihre Community mobilisiert und haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und Ziel war es, einen Container mit Bausteinsets zu sponsern, der dann rübergeholt wird und der zum Beispiel an Kinderheime und so Erziehungsstätten irgendwie verteilt wird.
Ja.
Ne, und da konnte die Community sponsern, weil er hat gesagt, er will kein Geld für den Rechtsstreit, weil das ist einfach eine Sache, die musst du als Ladenbesitzer unter sich ausmachen. Aber er will die Reichweite, die ihm jetzt so zugeflogen ist, weil es ging ja auch anscheinend krass durch die Medien, dazu nutzen, so eine Spendenaktion aufzumachen. Er wollte halt irgendwie 30.000 Euro für einen Container und ist dann irgendwie am Schluss bei über 500.000 Euro gelandet. Und hat jetzt allein das logistische Problem, die Sets, also alles, was er rüberholt an Spielzeug, überhaupt gescheit verteilen zu können.
Mhm.
Da hat sich jetzt die Community bereit erklärt, dass die einen fahren Zeug mit ihrem Bus hier nach da und da und helfen beim Umpacken und weiß ich nicht was. Auf jeden Fall
war's abgefahren.
Hat diese Spendenaktion jetzt natürlich wieder Lego unter Druck gesetzt, weil wenn Lego diesen Spendenaktion-Container auch festhält, was ja mittlerweile vielleicht 10 Container sind mit Ware,
ja,
dann wirft es ein beschissenes Licht auf Lego, weil die so eine Spendenaktion für Kinder quasi torpedieren.
Ja.
Wenn es Lego allerdings durchlässt, dann müssen sie auch den anderen Container freigeben und haben indirekt quasi.
Ja, aber kann denn das
von ihrem Recht nicht gebrauchen?
Kann ich denn einfach hergehen und sagen, der Container wird dann freigegeben?
Ja, das ist eben so eine Grauzone.
Da gibt es wahrscheinlich irgendeine Verfügung oder irgendwas.
Genau, Lego hat gesagt, Moment mal, da sind so viele Klemmbausteinsets drin, da müssen wir erstmal gucken, ob da die Zeug drin ist, was unser Markenrecht verletzt. Und auf diesen Verdacht hin kannst du das eine gewisse Zeit lang im Zoll festhalten. Und für einen kleinen Laden, dessen kompletter Bestand es anscheinend ist, oder ein Großteil des Bestands, für den ist es halt dann schon existenzbedrohend. Auf jeden Fall hat diese ganze Sache eine Riesenwelle ausgelöst. Das ist unglaublich, wenn du dich da mal weiter reinlässt.
Ja, krass. Ich kannte das bis zu diesem Herr der Steine quasi, wo ich auch mir so, ohne das jetzt gekannt zu haben, gedacht habe, okay, wenn ich Lego wäre, hätte ich auch keinen Bock drauf, dass andere Steine mein Gattungsbegriff dafür benutzt wird. Weil ich hab mir das einmal von einem Freund erklären lassen, der meinte, die müssen dagegen vorgehen eigentlich. Gut, weil
du musst dein Recht ja wahren, ne?
Genau, du musst da wahren, weil wenn das durchgeht, wenn die das salopp nehmen, dann ist es ja für alle anderen
Präzedenzfall.
Genau, wenn alle für anderen Freibrief, die haben da das easy genommen, dann kann ich es auch machen, ne? Was ich vielleicht gemacht hätte jetzt nur bei dem, wenn ich Lego wäre, ne? Hätte ich erstmal gesagt, komm, wir rufen den Dude jetzt mal an. Und wir laden immer schick zum Essen ein, man quatschen wir mal.
Ja, genau.
Weißt du, wieso auf die Nummer? Ja. Um auch einen persönlichen Draht hinzubeziehen.
Und
es
läuft halt alles nur über Rechtsanwälte. So, und
ganz genau.
Der Gipfel jetzt ist, meiner Meinung nach, was persönliches Entertainment angeht, der Rest ist jetzt erstmal Vorgeschichte. Es gibt noch einen anderen Laden, der heißt Blue Bricks, der ist in Flörsheim in der Nähe von Frankfurt irgendwo.
Ja.
Der verkauft quasi auch so Alternativhersteller von Klemmbausteinen, die er selbst importiert, als deutscher Generalimporteur. Und der holt sich auch quasi aus der Lego-Community Leute, die eigene Sets designt haben, lässt die quasi als Set in China fertigen und verkauft die dann unter dem eigenen Label.
Ja.
So, und
krass. Von denen habe ich eine New Yorker U-Bahn.
Von Blue Bricks?
Mhm. Und, schenkrecht, aber also, nicht aufgebaut, André, es tut mir leid.
Können wir mal machen. Aber auf jeden Fall, jetzt kam so ein Channel aus dem Nichts, der nennt sich Brick Talk Channel 1. Und das ist die Krönung von allem. Das ist ein Typ aus dem Pott. Ich schätze mal, der ist so 50 vielleicht, Mitte 50 höchstens, der anscheinend krasser Lego-Fan ist. Und der ist so ein Fanboy, dass er sich so gekränkt fühlt, dass jemand so gegen diese Firma Lego vorgeht, dass er einen eigenen Kanal aufgemacht hat und jetzt alle anderen Leute so ein bisschen, ich sag jetzt mal salopp, beleidigt, die irgendwas gegen Lego sagen, wie ich das nur kenne von so 12-jährigen Britney-Fans, die irgendwas gegen Britney sagen, mit einer Vehemenz, mit einer Logik.
Wie heißt der?
Brick Talk Channel 1. Er hat sich ein paar Mal umbenannt, weil er alle Ideen, die er hatte, irgendwie schon weg waren. Jetzt heißt der Brick Talk Channel 1. Der Typ filmt sich selbst so mit so einem Handy und die ersten bestimmt 20 Videos bestehen nur darin, dass er sagt, der helle Steiner erzählt Mist, Lego macht so Sets, weil es genau weiß, was es macht und weiß nicht was. Und das ist so ein krasses Entertainment, wie so auf diesem Typ hängen geblieben.
Ja.
Und hab tatsächlich alle Videos von dem geschaut.
52 Videos hast du geguckt.
Ey, der bringt teilweise am Tag 3 Videos
Deutsch?
Raus. Ja, klar, ist auf Deutsch. Ist so ein Typ aus dem Pott, ist auch, also er fährt einen Ultra-Hass gegen alle anderen, die irgendwas gegen Lego sagen. Und dieser Kleinkrieg, der da stattfindet, ist so mega Entertainment. Und der hasst eben auch, genau der ist es.
Conny, zeig mal gerade ein Bild. Ich weiß schon, ich habe nach einer Sekunde, habe ich schon bemerkt, was die Stunde geschlagen hat.
Das ist so geil. Und der sagt halt auch, okay, ich mache jetzt auch so wie Held der Steine. Ich filme jetzt auch so meine Lego-Sets. Und dann sitzt er an so einem Küchentisch mit so einer hässlichen Tischdecke.
Hier liegt er aber auf dem Sofa.
Ja, im Sofa. Der hat so einen hässlichen Ausschnitt aus so einem Michelangelo-Bild drüber, aus diesem, Dach von der Sixtinischen Kapelle ist. Da steht mal im Hintergrund noch so eine beleuchtete ISS und weiß ich nie was.
Erster Kommentar, oh Jesus Christus, mach einfach dein Ding und bleib wie du bist.
Er ist auch so, er filtert auch alle Kommentare. Er kriegt nur, du findest da drunter nur positive Kommentare, weil er alles andere rausschmeißt. Genau, dann zeigt er mal so eigene Sets und du siehst im Hintergrund irgendwie so 3 Tonnen Westtabak stehen und so. So die leichten nikotingelben Finger, die probieren irgendwie Steine auseinander zu friemeln. Also dieser Channel ist wirklich die Krönung von allem. Das ist so gut. Das musst du dir echt mal geben. Das ist...
Ich weiß, was wir heute Abend gucken, nichts auf Amazon.
Du musst
Prime
es von hinten
so.
Nach vorne durchgucken. Das geil ist halt auch, dass er alles zusammenkommt, was ein YouTube-Video scheiße macht. Die Kamera wackelt andauernd, weil sein Boden irgendwie anscheinend sehr wackelig ist. Und er rüttelt immer am Tisch, wo die Kamera draufsteht. Der Stuhl knarzt die ganze Zeit. Er hustet gerne mal und zieht so ein bisschen Rotz hoch.
Aber er raucht nicht im Video.
Er raucht nicht im Video, nee, aber ich sag mal, er kommt vielleicht noch. Je nachdem ist das Wahnsinn. Der haut manchmal am Tag 3 Videos hintereinander raus, wo er sich dann selbst nochmal revidiert oder widerspricht. Manchmal sind
die Wachstischdecke
auch nur 5 Minuten lang online, bis er gemerkt hat, dass er richtig Scheiße erzählt hat. Und er löscht es lieber nochmal, nimmt es nochmal neu auf. Und dann fängt so ein Video an, sagst du, ja, so Leute, so jetzt zum dritten Mal nehme ich jetzt das Video auf.
Ja,
genau, und er sitzt
vor der Klotür.
Genau, und er sitzt hauptsächlich in seinem Flur.
Er sitzt
vor der Klotür. Manchmal, da ist das Wohnzimmer, da kannst du ein bisschen ins Wohnzimmer gucken.
Die Hand.
Da läuft auch gern mal ein Fernseher auf stumm geschaltet, weil du siehst immer, dass irgendwie so farbmäßig was blitzt, was sich total irritiert an den Videos.
Ey, wenn ich das gerade
real life.
Es ist wirklich,
das ist real life.
Ist die Krönung. Und du musst dir halt immer vor Augen halten, dass es da um ein Kinderspielzeug geht. Ne? Es erwachsene Männer fechten einen Krieg aus mit Worten,
vor
die
jeglicher
Beschreibung schwimmen, mit einer Vehemenz und einer Aggression, wie du dir das kaum vorstellen kannst.
Ey, wenn ich das.
Paar Kinderspielzeug. Weil letztendlich
Da sitzt aber noch jemand hinter der Glasscheibe im Flur.
Oh, das kenne ich.
Das ist seine Frau oder was sitzt da noch?
Ah, ja, das ist im Wohnzimmer. Aber. Also es ist wirklich
knallhart. Das sieht aus, wenn da jemand im Hintergrund sitzt am Küchentisch und macht so aus der Freizeitwoche noch das Rätsel.
Dann hatte er mal einen Twitter-Account und er hat scheinbar Twitter nie so ganz gecheckt. Und es kursieren Screenshots von Twitter im Internet, wo ich natürlich, muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht, ob sie echt sind oder nicht, aber das kann man schon vorstellen.
Sitzt da immer jemand hinter der Milchglasscheibe?
Nee, ich glaube, das, also links ist die Küche, rechts ist Wohnzimmer. Ich glaube, das ist einfach das, ist einfach Schatten von der Couch.
Hast du schon, ey, das ist hast so, du schon Grundriss von seiner Wohnung?
Ich bin jeden Tag, drücke ich nur auf F5 in seinem Channel und warte drauf, dass neuer Content kommt, weil das ich das grandios finde. Das Ding ist, du musst auch immer gleich gucken, wenn was kommt, weil es kann sein, dass eine Minute später schon nicht mehr online ist. Ne, dass er wieder irgendwas gesagt hat, wo er sich im Nachhinein nochmal korrigieren muss, dann schmeißt er das Video runter und lädt eine neue Version hoch.
Da gucken wir heute Abend
wo er dann total genervt das Gleiche nochmal erzählt, außer diesen einen
da ist die ISS.
Genau, die ISS wird manchmal beleuchtet, manchmal nicht.
Das ist...
Also ist wirklich, der Typ ist der absolute Knalle. Es Entertainment pur.
Daniel, freust dich auf heute Abend?
Ich freue mich total auf heute Abend, aber jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mir letztens gedacht, ich wünsche mich wieder in eine Zeit zurück, wo man Leute zwischen cool und uncool unterscheiden kann und auch sagen kann, ey, das ist Scheißmusik und das ist gute Musik. Und das ist uncoole Musik und das ist coole Musik, ne? Wir sind momentan alle auf so einem, ey, die ganze Menschheit, und wenn ich diesen Kommentar gerade schon gelesen habe, bleib wie du bist und mach dein Ding. Nein. Nein. Einfach nein. Nein.
Es gibt Menschen.
Das ist der schlimmste Rat, den du mir geben kannst. Ich will eine Zeit zurück, wo man Leute gemieden haben, weil sie Scheißmusik gehört haben. Und ich will eine Zeit zurück, wo man nicht dieses liberale Gewäsche, dieses kompromissvolle, ey, es soll doch jeder tragen, was er will, und es soll jeder hören, was er will. Es ist cool, dass wir in so einer Zeit sind. Nein. Ja, ist es nicht.
Also,
ich möchte wieder eine Zeit kommen, wo man zu Leuten, die gemobbt werden, zu sagen kann, stell dich nicht so an.
Ja. Super Video. Man merkt, dass du dir mehr Mühe gibst, wie zu Beginn deines Kanals. So muss es sein. Wachstum bekommt.
Die fordern das doch raus. Und so Kommentare, wie bleib wie du bist, befördern das doch nur noch.
Ja, vor allem, schmeißt er jeden Kommentar raus, der ihm nicht passt.
Hallo.
Und auf jeden Fall gibt's das Screenshots von Twitter, was ich sagen wollte, wo er bei irgendwelchen so komischen Sex-Anzeigen, die kursieren ja auch über Twitter so Sex-Spam, wo er so Kommentare runtergeschrieben hat wie, oh, geiles Loch. Oder sowas. Und er hat aber nie gecheckt, dass diese Kommentare bei Twitter halt öffentlich sind. Irgendjemand hat einen Screenshot gemacht und dann hat er irgendwann mal in einem Video hat er gesagt, ja, man soll sich ja auch nicht so aufregen, wenn erwachsene Leute mal erwachsene Sachen irgendwie bei Twitter schreiben. Und dann so 10 Videos später sagt er dann, ja, übrigens, die Leute, die mir da dieses gefotoshoppte Twitter irgendwie untergeschoben haben, ich habe nie einen Twitter-Account gehabt, das war nicht meine. Ne, und wenn halt so einer ist, dass der nicht mehr weiß, was er vor 10 Videos gesagt hat.
Das wird der nächste Drachenlord.
Ohne Mist,
das wird der nächste
Drachenlord. Es ist der reine W-Punkt der Klemmbausteine. Das ist wirklich grandios.
Also was ich feststelle hier, also ein Kommentar als zum Beispiel, hallo, du hast einfach Charakter. Aber es geht bei mir schon los und es schreibt jetzt keine Dame, es schreibt ein Herr.
Ja.
Wenn Menschen, also das kann ich sowieso was leiden. Erstmal kann ich es überhaupt nicht leiden auf Facebook, diese scheiß schwachsinnigen Drecksbilder mit verdreckten scheiß Blumen und Sonnen und Vögel. Wünsche euch einen schönen guten Morgen, so ein Drecksscheißdreck. Ey, hör einfach auf mit dem Müll. Das ist genauso wie in Gruppen, wo du nicht reinkommst. Ah, wir begrüßen jetzt den Michael als Gruppenmitglied.
Danke für die Aufnahme.
Alter, ich kotze. Das ist das Allerletzte, macht man nicht. Vielen und hier schreibt Leute jemand einen wunderschönen guten Morgen und macht so zwei Kaffeesmileys dahinter. Was sind denn das für Menschen? Was ist denn das?
Er trinkt einen wunderschönen Kaffee.
Ja, aber ich schreibe doch nicht unter den scheiß YouTube-Video einen wunderschönen guten Morgen mit so einem scheiß Kaffee. Das ist so genau das WKW.
Ja.
Wer kennt wen für ganz
und
arm.
Und diese Essenz findet sich da und schaukelt sich gegenseitig hoch. Ja. Und das ist wirklich...
Entschuldigung,
so, das ist mein liebstes Entertainment in letzter Zeit.
Ja, das steige ich mit ein. Das wird so, das da kannst du auch so richtig Assi-Profil-Hopping machen. Ja.
Brick Talk Channel, kommst du vom vom einen
das
ins andere.
Ist wie,
das ist wirklich schön,
da treffen sich alle Hänge.
Weißt du, was genau so eine Scheiße ist? Diese ganzen, es ist jetzt meine persönliche Meinung, diese ganzen Schmink und diese ganzen scheiß Schmuckdinger, wo irgendjemand so bei Alf gab es die Terry-Fee-Beratung oder wie das hieß, ja?
Ja.
So. Das ist genau so ein Ding. Da sitzen irgendwelche Leute, die nichts anderes tun. Boah, ich verkaufe jetzt Gläser. Die zählen dir für 5 Cent.
Da geht's aber hauptsächlich darum, die stecken ja meistens in so einem, wie nennt sich das mittlerweile?
Was ich meine,
früher hieß es Schneeballsystem und heute heißt es
Influencer. Systemische Beraterin.
Ja, irgendwie sowas.
Aber heute ist es, was mir so auf den Sack geht, ist diese Community darunter. Da sitzen nur Leute, wünsche dir schon guten Morgen, hallo, Mas. Da sitzen zwei fremde Leute, die eine macht ein Video oder der eine macht ein Video und jemand schreibt einfach unten drunter, oh Maus, das hast du aber süß gemacht, du bist eine ganz süße.
Ich sehe jetzt schon, boah, als Kommentar, ich sehe jetzt schon als Kommentar unter diesem Video einen Haufen Leute, die einfach nur sagen, oh, wünsche euch einen schönen Morgen, habt das ihr gut gemacht.
Das ist so schlimm. Ja, bitte. Gut, aber dass wir kein Video mehr machen.
Der Brick Talk Channel ist schon seit dem 11.11.2011 dabei, ne?
Ja, ja, aber richtig, richtig losgelegt hat er erst vor ein paar Wochen, als diese Sache mit diesem, also wie gesagt, die ganze Vorgeschichte war nur zum Verständnis.
Kaffee, Cappuccino, Scheißdreck, Aufkleber in der Küche. Das ist genau, oder wenn sie dann in so einer Bude sitzt, siehst du meistens gerne bei RTL 2 oder so, dann stehen sie in dieser Bude, weißt du, wo diese Westtabak und Wosten-Tabak-Dinger, und dann steht da ganz groß Carpe Diem in dieser Küche an der Wand geklebt.
Er hat noch falsch geschrieben, Carpe Diem steht da.
Ja, Diem ist geil. Aber es ist so, oh nee, da können, sorry, mach mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber das geht, das ist so.
Ja,
oh.
Genau, das ist uncool. Und genau um diese, da will ich wieder hin, um zu sagen, ey, wenn du einfach nicht in der Gesellschaft ankommst, alles. Musst du halt irgendwas an dir ändern.
Das also soll wie gesagt, ja jeder machen, aber um diesen Brick Talk Channel 1 verstehen und schätzen zu können, war eben diese Vorgeschichte wichtig. Daher mein kleiner Exkurs in die Klemmbausteinwelt. Man muss verstehen, dass der Held der Steine einst großer Lego-Fan war, aber schon immer differenziert berichtet hat. Und seitdem sich Lego so ein bisschen scheiße verhält und auch von den Sets immer mehr abbaut, da muss ich mir auch recht geben, weil ich als großer Technik-Fan habe auch bis vor kurzem immer noch die neuen Technik-Sets verfolgt, weil ich das eigentlich super geil fand. Ich hatte als Kind schon auch bis zum Klaas Xerion-Traktor, ich hatte den Unimog, ich habe den Arox gehabt. Das waren Modelle, die von der Komplexität, selbst der Porsche der Porsche, das war so das Anfang vom Ende, wo sie dieses Lizenzding eingegangen sind, wo eigentlich nicht mehr so viele geile Funktionen, sondern einfach nur halt, du hast halt einen Porsche gebaut. So.
Ja.
Ne, aber der hatte keinen Kran, der konnte seine Türen nie automatisch aufmachen, sonst irgendwas. Mein letztes Supercar hatte noch einen Motor gehabt, da konntest du über den Gangwahlhebel gucken, ob du den Spoiler hochfährst oder die Motorhaube aufmachst oder die Autotüren auffährst, sowas hatte der dann nicht mehr. Der hatte eine sequentielle Viergangschaltung, was ganz geil war. Aber ab da hat die Technik und die Funktion in den Modellen immer mehr abgenommen und es ging einfach nur noch, es war ein Bugatti, es war ein Porsche, jetzt haben sie ein Ferrari, ne? Aber die Dinger können nichts mehr. Und dann kommen halt so chinesische Hersteller und bringen plötzlich Autos raus, die einfach so viel können. Oder meistens ist es einfach so, dass die von irgendeinem, es nennt sich, muss man auch wissen, ein Mocker, MOC ist My Own Creation, das ist nochmal so ein bisschen Basiswissen. Es sind Leute, die eigene Modelle bauen. Und es gibt mittlerweile auch Programme, dass die eine Anleitung dazu erstellen können. Und die verkaufen quasi diese Anleitung. Und du musst halt gucken, wo du dir die Steine herholst. Und dann kannst du dieses Ding nachbauen.
Ja.
Ne? Und manche chinesischen Hersteller gehen halt her und sagen, hier, pass auf, im besten Fall, die kontaktieren den Typ, der die Anleitung gemacht hat. Pass auf, wir hätten gern dein Auto, würden wir gerne als Set rausbringen. Du kriegst pro verkauftes Set irgendwie ein paar Dollar. Dürfen wir das machen? Ne? Und dann kommen halt richtig geile Dinge raus, die 10-mal besser sind als das, was Lego in den letzten Jahren rausgebracht hat. Und das ist halt sowas, was kritisiert wird. Und wirklich, guck dir diesen Channel an, wie mit welchen 0-15-Argumenten er wirklich händeringend versucht, sein geliebtes Lego zu verteidigen und gleichzeitig quasi austeilt, weil der Held so Wörter in den Mund nimmt, wie das ist schäbig, ne? Was da im Moment abläuft. Aber dann halt mit viel krasseren Beleidigungen zurückschlägt, aber das dann deckelt mit, ja, das ist nur meine Meinung und ich komme aus dem Pott, da redet mir so.
Ja, ich habe auch eben meine Meinung gesagt. Werde jetzt wahrscheinlich auch viele Leute verärgert haben mit meiner Meinung, und dass das ich Kaffee, das Cappuccino an der Küchenwand scheiße.
Das ist auch scheiße, ey. Das ist einfach scheiße.
Oder dass mir das
da
so...
Da gibt's keine zwischendrin. Das ist scheiße.
Diese Kommentare zwischen irgendwelchen Schminkvideos oder auch wenn Leute, was ich auch nicht verstehe, und das machen auch A-Promis mittlerweile, also habe ich schon gesehen, dass sie sich irgendwelche Fashion-Magazine nehmen und machen dann ihr Gesicht da drauf und posten das als Instagram. Das machen Leute... das ist einfach scheiße.
Vor 10 Jahren, als die ersten Apps so rauskamen, gab es mal einen, die hat es gemacht.
Das ist auch nicht witzig. Es ist auch nicht witzig, zu Weihnachten diese sprechenden Tassen zu verschicken.
Ja.
Es ist nicht witzig.
Und solche.
Es ist einfach scheiße. Und es will keiner mehr sehen. Ich bin die Tante. Auch dieser dämliche Scheißhase. Das ist so zum Kotzen und das verschicken Leute meistens jenseits der 60 und irgendwie gibt's jetzt wieder Menschen jenseits der 30,
ich bin
die das
kurz
irgendwie
davor,
geil
meine,
finden.
Unsere da Familien-WhatsApp-Gruppe mal auszugraben, es ist süß. Wenn du so durchscrollst, könnten wir das einfach drunter legen.
Es ist einfach
scheiße. Und diese Leute haben auch meistens ihre fucking Katzen als irgendwie so, oder ihre irgendein Getier haben sie dann oben auf ihre Headline, so auf ihren diesen Balken, ne, mit einem Foto mit einer verschmierten Linse oder mit verwackelt oder viel zu groß gezoomt oder sowas.
Ich mein, prinzipiell kann ja schon jeder machen, was er will.
Nein!
Meistens bleiben die,
nein!
Nein, pass auf, meistens bleiben die ja in ihren WhatsApp-Gruppen unter sich und da juckt's mich ja auch nicht. Aber wo halt der große Clash passiert ist, wenn diese, sagen wir mal, Generationen plötzlich kollidieren, ne, wenn so Leute, die Social Media und YouTube so ein bisschen verstanden haben, plötzlich mit einem Boomer kollidieren, der sein Lieblingsspielzeug beleidigt sieht.
Ja.
Und das ist halt der Punkt, wo es interessant wird. Und das ist genau das, was hier passiert.
Ich mach's jetzt wie beim Böhmermann, der durfte mal auch rauchen, ich rauche jetzt.
Ja, ja. Ist ja egal. Jedenfalls,
ich will wieder zu einer Zeit zurückkommen, wo man das kritisieren darf. Und auch die Leute dann einstufen kann in cool und uncool.
Also wie gesagt, ich wollte euch diese Perle, ich wusste genau, dass es euren Humor trifft.
Ich finde das auch so.
Wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es wirklich ein Faszinosum ist.
Aber weißt du, auch diese ganzen Kanäle von diesen Influencern mit Reichweite 10. Ich weiß auch nicht, warum mir sowas immer angezeigt wird. Ich suche hier gerade mal ein Bild raus, finde es aber nicht mehr.
Ja, das ist genau das, wo es dann anfängt, witzig zu werden.
Ja, aber warum wird mir sowas vorgeschlagen?
Wenn auch Leute ihren prominenten Status haushoch überschätzen.
Ich reg mich doch einen halben Tag auf, dann wird hier geschminkt und dann sieht es denn so aus und das geht einfach gar nicht. Das stelle ich doch nicht öffentlich. Ich kann das jetzt nicht beschreiben, das Bild.
Ich weiß gar nicht, wo das Vorherbild ist. Ach, da oben steht es.
Ja, Conny zeigt gerade so einen missglückten Vorher-Nachher-Schminkversuch. Also, ja.
Und dann steht da drunter, boah, sweet.
Und Süße.
Und
süß. Maus.
Und
Maus.
Und hier ist mein Rabattcode für 50% Rabatt.
Für was denn? Ja, 50%.
Ja, also, wie gesagt, also in so einem Fall, da kann auch, also das ist nur Schminke, das ist jetzt keine Zauberei oder so, ne?
Also, es ist egal, ob Schminke.
Nee, aber gescheites Make-up muss auch gelernt sein. Kann
ja, safe, auf jeden Fall.
Ne, deswegen ist auch viel von dem Schminkkram, den du siehst, halt Bullshit.
Aber mal ganz ehrlich, dann kriegst du irgendwann eine Urkunde, weil du 10 Dinger verkauft hast und dann bist du in irgendwelchen Farbprogrammen von irgendwelchen Dingern
deswegen
drin. Und dann
ich,
haben
das, ist noch
das
kein
diese
Beweis
ganzen für Leute in ihrer Wand gerahmt hängen. Ich finde das echt strange. Ja,
wie andere Leute so in Doktortitel an der Wand hängen.
ja, oder Aktienzertifikate.
Von der Avon University.
Am schlimmsten auch so die Leute, die sonst dann so Sprüche schicken, ne, wo auch so Schreibfehler drin sind, ne.
Oh.
Da habe ich letztens, mein Lieblingsspruch ist, egal wie viel Geld du besitzt, egal wie viel Besitz du hast, einen Hund zu haben, macht dich reich. Denke ich mir, sowas kann auch nur jemand schreiben.
Nee,
ne?
Weißt du, was
ein
scheiß Hund kostet?
Ja, genau. Ein Hund ist einfach nur eine Ausgabe, die nichts einbringt.
Und das sind dann die Leute.
Weißt du, wann du reich bist, wenn du Geld hast?
Die 9 Stunden am Tag auf der Arbeit sind, wo der Hund dann alleine daheim hockt, wo ich mir denke, okay, der arme Hund, ne, irgendwie so.
Kann ja kein Fernsehen gucken. Doch, DocTV.
DocTV, ja. Mit Dalmatina Turner.
Nee, es gibt DocTV, weißt du es nicht?
Ja, doch.
Ja, also in Amerika war es PayTV, bei uns, wenn wir die Telekom-Kunden im Fernsehen, war das FreeTV. War
gibt's nicht
free,
mehr,
nee, gibt's nicht, wir haben es abgeschaltet. War aber bei der Telekom, ne? DocTV.
Ich glaube schon.
Wir haben das gerne geguckt, nachts zeigen die schlafende Hunde.
Ja, gut.
Und immer,
was halt ein Hund
und weißt du, was als Hintergrund kommt? Immer, good boy.
Ja, das war zum Einschlafen.
Ist es nicht synchronisiert fürs Deutsche?
Nein.
Da wird nichts gesprochen.
Ich bin mal in New York an einem in so einem Tierkindergarten vorbeigelaufen, so Dog, Hundekindergarten. Mhm. Da kannst du den Hund da abgeben und dann kannst du aber durchs Schaufenster gucken, wie die in dem Spielparadies wuseln. Da läuft dann auch Animal Planet und so.
Ja, ich weiß ganz ehrlich nicht, ob's überhaupt gut ist, in einer Stadt wie New York, wenn du in Manhattan wohnst, dir einen Hund zu halten.
Ich würde den Hund nicht mal an den Flughafen mitnehmen.
Ja, sowieso nie. Aber das ist auch.
Beste Szene am Flughafen ist, wie Tana Shanzara bei Club Las Piranhas den Hund ausruft: Uschi, komm mal bei die Oma. Lecker, lecker. Und Wilhelm Wieben, Mr. Tagesschau, macht das aber dann richtig und sagt: Die kleine Uschi möchte zu ihrer Großmutter kommen. Und sie sagt: Gib mal her, das versteht sie nicht. Die kleine Uschi. Das ist super. Gibt es mittlerweile auch auf Streamingportalen. Club Las Piranhas ist für mich der beste Film, mit Horst Krause übrigens auch, ja, den ich
aber
ja über alles
so
liebe.
Gut wie Kein Pardon.
Nein, aber es gibt Filme von Harper Kerkeling, die sind einfach groß. Willi und die Windsors. Wie er das Bettengeschäft oder Möbelgeschäft betreibt im Bruder. Ruhrpott und dann kommt die königliche Familie, die aus England rausgeschmissen wird. Und die Oma, großartiger Film, Willy und die Windsors, Club Las Piranhas, mega gute Filme. Ja. Ja, das ist noch
Kino. Müssen wir wieder gucken. Also kein Pardon kann ich, glaube ich, auswendig mitsprechen.
Ich auch. Beste ist die Szene, dass mit dem Henne um Surfbrett.
Was wollen wir surfen?
Surfen natürlich. Die Kleine macht das gar nicht schlecht.
Ja. Ja. Ich nehme Highway to Hell von C&A.
Mein Vati hat drei grunzende Schweine.
Hardy Loppmann. Ist das nicht so ein Dicke? Ja, Leute, sorry, wenn es gerade alles so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, ne? Aber ey, ja, nee, da könnt ihr auch drunter schreiben, bleib bei deiner Meinung. Oder du bist authentisch, sei wie du bist.
Also mal ganz ehrlich, das stört mich total. Bist du in irgendwelchen Facebook-Gruppen-Mitglied und alles, was du halt morgen
Facebook, man kann es jetzt einfach mal sagen, Facebook ist tot.
Ist tot, ja. Aber trotzdem bin ich
noch manchen... Facebook, was früher Wer kennt wen war, was früher Lokalisten war, was früher Flirtlife war.
Aber ich muss sagen, ich bin in manchen Reisegruppen da drin, weil es gab zumindest mal eine coole Community, was Amerika-Reisen betrifft. Da habe ich mal so ein paar spezifischere Fragen gestellt, die halt nicht irgendwie im Marco Polo oder was weiß ich Reiseführer standen, wo du halt Leute getroffen hast, ey, ja, pass mal auf, mach das mal so und so. Oder
ist der Luftmatratzentyp noch da, um mir meine Insel aufzublasen?
So ungefähr. Ja, ja, genau, ne? Das.
Ja, ich habe das letzte Folge gelernt.
Aber es ist halt einfach, ich sehe immer nur, danke für die Aufnahme. Und dann immer mit so einem scheiß bunten Hintergrund. Ich schreibe ja gerne Fuck You A3, da mache ich absichtlich so einen Hintergrund, weil das aber auch satirisch gemeint ist. Die meinen das ernst. Übrigens habe ich einen eigenen Fuck You A3 Instagram-Kanal. Kann man sich den täglichen Pendlerbahn angucken. F-A-3 ist der Instagram-Kanal.
Bringt fast so viel Content wie BrickTalk Channel 1 am Tag.
Ich dachte, ich mache das einfach mal. Ich stand mal wieder in einer kurzzeitigen Vollsperrung, also habe ich nichts anderes getan. Aber das ist einfach, das stört mich so. Dieses Danke für die Aufnahme. Neulich habe ich auch ein Profil gesehen, so ein Video, auch bei YouTube oder so. Was ich viel nutze bei Facebook ist Facebook Watch. Da gucke ich ab und zu mal drüber.
Das ist im Endeffekt wie Insta-Reels, ne?
Ja, aber das, da kann, du, ja, kann man ganz so da, viel, kannst du ganze Alarmstufe-Folgen hochladen.
Da gucke ich zum Beispiel gern so mal einen Beitrag von Walulis oder so. Ja, oder,
das gucke ich dann schon bei Facebook.
Den gucke ich zum Beispiel für Walulis, mein Geheimtipp, also was heißt Geheimtipp, aber gucken in der Mediathek, weil da sind die Folgen länger und haben noch immer extra Content.
Ja, aber mal so zum Reingucken und so ist das ganz geil und den gucke ich grundsätzlich gerne.
Aber bei Facebook Watch gucke ich da, also morgen früh so in der Küche scroll ich immer Facebook Watch durch und da bleibe ich ab und zu mal hängen. Und neulich war da irgendwie so, folgt uns auch bei MySpace. Und dann gucke ich, wann ist denn das Video?
Ja, wir sollten MySpace wieder groß machen.
Und das war von 2021. Gibt's denn wieder MySpace?
Keine Ahnung. Ich find's mal geil, wenn wir so ganz alle Dinge wieder ausgraben. So
WhatsApp.
ICQ als Messenger, weißt du,
wieder. Gibt's doch wieder von ProSieben.
Nee, ist nicht mehr ProSieben. Könnte jetzt irgendeinem Russen.
War aber doch mal dann kurz.
Ja, war irgendwie mal kurz ProSieben. Könnte ja.
Ey, es wäre geil, wenn du so Fame hättest, ne, und würdest dann auf so ein Off-Portal gehen, wo du nur darüber erreichbar bist. Wirklich so auf MySpace oder.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Knuddels oder sowas. Ja, genau. Nur da kannst du erreichbar sein.
Ja, aber das sind doch so Dinge. Also, WKW ging damals echt, das war furchtbar mit diesen ganzen Bildern. Diese ganzen, was ich vorhin beschrieben habe, diese Sonnenblumen.
Ja, das schwappt immer. Das ist einfach das ist die so Generation, schlimm. Die nachzieht.
Das ist einfach
die Eltern. Ich habe jetzt schon...
StudiVZ.
Ja, also ich habe jetzt schon tatsächlich aus meiner Family die ersten Kandidaten, die jetzt sogar auf Instagram unterwegs sind.
Oh je.
Ne? Und ich look jetzt ab und zu schon auch mal so bei TikTok rein, weil das ist halt auch so ein Ding, das sich einfach... Das saugt dir so das Hirn leer, was manchmal ganz angenehm ist, einfach wie so Insta-Reels, eins nach dem anderen einfach reinzuziehen. Und da gibt's auch keine Pause und nix, wirst einfach beballert. Und das sind halt so die Social Media, die neuen Social Media Formen. Und
ich gucke gerne das.
Wir sind, glaube ich, schon eine Generation, die nachzieht. Ne?
Also
die
Generation auf jeden nach Fall. Ich habe von Snapchat und TikTok habe ich keine Ahnung.
Aber noch schlimmer ist die Generation 1 hinten dran. Und das wird uns wahrscheinlich auch irgendwann ereilen, das Schicksal.
Ja, natürlich.
Aber ich hoffe, dass wir nicht so mega cringe werden, weil das ist wirklich.
Ah ja, ich gucke gerne Dashcam-Videos.
Ich gucke gerne BrickTalk Channel 1.
Ich dann empfehle ich
BDC One Ultra.
Empfehle ich Sascha eure Videos, eine vernünftige Produktion. Lieb ich. Aber ich liebe das, weil er das gut kommentiert. Also dieser Sascha von diesem Dashcam-Kanal, der kommentiert das einfach super gut und die Leute schicken das ja ein. Er will immer nur Exklusivmaterial, finde ich auch okay. Alles cool. Ich liebe das, ich gucke das wirklich gerne. Aber wenn da Leute was einschicken, wo sie selber Scheiße bauen, dann nimmt er die auch auseinander und das mag ich.
Ja, das ist ja nur
Sascha,
fair.
Eure Videos, YouTube, gucken. Like
Sascha, eure Videos heißt es.
Ja, eure Videos, glaube ich. Eine vernünftige Produktion. Ja, danke für die Aufnahme hier.
Ja. Ja. Dankeschön.
Carpe Diem und so.
Carpe Diem und Espresso, Cappuccino und.
Kauft mal mehr Sachen, die in Plastik eingepackt sind.
Ja.
Oh, eine E-Mail kam. Ich guck da jetzt sehr drauf. Schön. Das ist bestimmt schon die erste.
Auf Wiederlogen.
Die erste Hate-Speech-Mail.
Alles klar. Bis ja, dann. Und die Glocke, ne? Nicht vergessen, oder? Was das? Die Glocke,
genau.
Abo und
genau. Das ist
was muss man noch sagen?
Ja, wir sind ja noch mal. Folgt
uns auf
Instagram.
Wer kennt wen?
MySpace.
FlatLife und MySpace.
Ja, und Yelp.
Yelp, gibt's Yelp? Ich habe ja noch einen Xing und einen LinkedIn-Account, den ich nicht benutze.
Ja, ja. So, Xing ist auch, was mache ich hier?
Da kann ich abschließend noch mal was kurz erzählen. Ich habe mich auch mal bei Xing angemeldet. Ja. Vor 20 Jahren. Und ich weiß noch nicht mal das Passwort mehr. Und ganz
gut,
strange, ich weiß immer, ob ich die E-Mail-Adresse noch habe, klingelte an der Arbeitstelefon und da wollte mich jemand sprechen. Ich weiß nicht, wie die meine Nummer von der Arbeit rausgekriegt haben und wollten mir ein Jobangebot machen. Auf wegen meinem Profil.
Als nigerianischer Prinz?
Nee,
oder was?
Also in Passau tatsächlich. In so einer pädagogischen Einrichtung.
Okay.
Ja, und dann.
Ist ja ganz verzweifelt.
Ja, ganz heftig.
Wir nennen mal so Headhunter. Headhunter für
dann, die müssten ja dann theoretisch bei uns in der Zentrale angerufen haben, gefragt haben, wie ich erreichbar bin. Aber ich weiß. Ich
hätte ja mal die Durchfall von dem Cornelius.
Wenn ich aber drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob das so ganz DGSVO-konform war. Müsste ich mal nachfragen.
Nicht, ne?
In diesem Sinne, danke für die Aufnahme. Wir sind raus.
Alles
bis dann.
Klar.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato.